Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Und das vierte Rennwochenende der Formel 1 liegt hinter uns. In Bahrain hat Oscar Piastri gewinnen können und seine Ambition absolut untermauert, in diesem Jahr seinem Teamkollegen bei McLaren, Lando Norris, die Hölle heiß zu machen, wenn es um die Formel 1 Weltmeisterschaft geht. Aber da pirscht sich einer ran, der auf jeden Fall, wenn zwei sich streiten, der Dritte sein möchte, der gut lachen hat. Das könnte George Russell sein, denn der ist Zweiter geworden und Max Verstappen, der hängt in der Luft und vielleicht auch bald bei einem anderen Team ab. Also auch da gibt es viel zu besprechen. Wir schauen heute in der Ausgabe auf die Gewinner und Verlierer des Wochenendes. Und wenn ich wir sage, dann meine ich natürlich, dass auch er da ist. Mein Glas Rosenwasser, Dennis Lewandowski.
Hallo Kevin, hallo da draußen. Und ich möchte einmal kurz anmerken, Kevin, George Russell, der pirscht sich so langsam ran, dass er selbst im GPS-Tracker nicht mehr zu erkennen ist.
Das stimmt. Ja, nichts hat so schön geprickelt wie dieser Grand Prix in meinem Bauchnabel, ja, muss ich schon sagen. Es war auf jeden Fall eine hundertprozentige Steigerung zu Japan, was aber auch nicht schwer war, denn es war eigentlich von Anfang an klar, der Reifenverschleiß auf der Strecke ein ganz anderer, das Wetter ein ganz anderes und auch das Rennen war ein ganz anderes. Wir haben viel Überholmanöver gesehen, einige Fehler, einige Strafen ja auch. Aber der größte Gewinner des Wochenendes, ich glaube, da müssen wir keinen Hehl draus machen, das ist Oscar Piastri. Und der war nach dem Grand Prix von Bahrain natürlich am Mikrofon der Formel 1, auf dem YouTube-Kanal der Formel 1, einfach nur überglücklich über dieses perfekte Wochenende.
Very, very happy. It's been a great weekend, you know, starting with qualifying. That was a really nice performance. And then the race today, you know, felt like we had it under control. So very proud of, you know, of the team for giving us a great car. Proud of myself for putting a good weekend together as well. And excited for next week.
Das Schöne ist bei Oscar Piastri, er erzählt dir dann so, ne, dass er stolz darauf ist, dieses Wochenende gut durchgebracht zu haben, dass er froh ist, dass das Auto so funktioniert hat, dass das alles vom Qualifying weg eigentlich perfekt für ihn lief. Er sagt das mit einer Coolness, er sagt das mit einer Nüchternheit, er sagt das mit einer Abgeklärtheit, Dennis. Es ist krass. Also Oscar Piastri, finde ich, hat im Winter den signifikantesten Sprung eigentlich von allen da vorne gemacht. Und dieses fehlerfreie Wochenende, finde ich, ist wirklich ein Beweis dafür, was er in diesem Jahr imstande sein wird zu leisten.
Ja, wie du sagst, also er wirkt so nüchtern, dass man schon glatt glaubt, dass es bei ihm nur Rosenwasser gibt. Das war wirklich, also diese Abgebrühtheit von ihm, diese ja, schon fast wie ein alter Hase, dieses Rennen da von vorne bis hinten durchzufahren, keinen Fehler zu machen. Und wir haben ja in Australien noch drüber gesprochen, ob er vielleicht da auch zwischendurch immer mal wieder in diese Muster verfällt, die er auch letzte Saison hatte. Aber das in den letzten Wochen war jetzt wirklich grandios. Und gestern hat er sich die Butter da gar nicht vom Brot nehmen lassen. Also man hatte nicht einmal das Gefühl, dass dieser Rennsieg für ihn irgendwie in Gefahr ist, dass es irgendwie zu Problemen kommen könnte. Er hat das souverän runtergemanagt, hat in jedem Stint eigentlich immer das Beste draus gemacht. Und ein absolut verdienter Sieger und ein absoluter, und da werden wir da später auch noch drüber sprechen, ein Riesenwarnschuss jetzt für Lando Norris. Also spätestens jetzt sollte allen klar sein, mit Oscar Piastri müssen wir und können wir vor allen Dingen, ich finde das ja auch sehr gut, rechnen, wenn es um den WM-Kampf geht.
Warnschuss oder vielleicht auch schon Wirkungstreffer bei Lando Norris, das werden wir auch später, wenn wir über den großen Verlierer des Wochenendes, und das ist eigentlich auch Lando Norris, obwohl er am Ende noch Dritter geworden ist, müssen wir im nächsten Take drüber sprechen. Aber wir bleiben bei Oscar Piastri, 3 Punkte sind jetzt noch für ihn auf Lando Norris. Und viele haben ja eigentlich schon lange diesen Schritt erwartet, ja, diesen Durchbruch erwartet. Ist jetzt sein drittes Jahr in der Formel 1, Piastri, kam mit großen Vorschusslorbeeren, wurde ja auch damals unter großem Buhai auch von Alpine weggelockt. Ihr kennt euch ja noch die Geschichte um Piastri-Gate, logischerweise. So, dann musste er sich echt reinfuchsen, aber es scheint sich zu bestätigen, das, was Franz Tost vor einiger Zeit schon mal sagte, es braucht 3 Jahre, bis ein Rookie dann wirklich in der Lage ist, diese Top-Leistung abzurufen, weil er dann endgültig angekommen ist. Und da muss man ja echt sagen, also wenn dem so ist und wenn er das so beibehalten kann, und dieses Wochenende war definitiv ein Indikator dafür, dass er das schaffen kann, weil das, was er letztes Jahr noch hatte in solchen Momenten, wo er dann auch mal einen Fehler drin hatte, auch in der Qualifikation, dass vielleicht die Pole Position dann nicht hingekommen ist für ihn, dann aber auch im Rennen, ja, der Reifenverschleiß, das Reifenmanagement war eigentlich auch eine große Schwäche von ihm in den letzten Jahren. Und da kam es ja in Bahrain auch drauf an. Ja, du musstest natürlich deine Reifen gut managen. Du musstest natürlich auch ein bisschen Glück haben. Mit dem Safety Car hatte er das. Also er hatte im Grunde einen freien Pitstop. Aber dann musst du das natürlich auch noch ins Ziel bringen. Und die Konkurrenz schläft natürlich nicht. George Russell war richtig gut in Form. Aber der konnte nicht ran an den Australier. Also ist das tatsächlich das, was alle erwartet haben, jetzt endlich da, dass dieser ganz starke Oscar Piastri für uns zu sehen ist, der sowohl die mentale Stärke als auch seine fahrerische Qualität jetzt komplett ausspielen kann?
Also ich möchte mich noch nicht zu weit festlegen, weil wir haben ja auch nach Australien gesagt, dass sein Teamkollege Lando Norris jetzt genau das macht, was er soll. Und das hat sich auch gedreht. Und da war Piastri noch mehr oder weniger der Sündenbock. Aber die Form der letzten Rennen, die zeigt auf, dass Piastri jetzt da ist, wo man ihn erwartet hat, Stand jetzt. Und ich glaube auch, so wenn ich ihn beobachte und auch eben diese emotionale Kühle, die mir so ein bisschen doch schon das Zeichen gibt, dass er auch die Reife hat und auch die mentale Kraft, da wirklich so einen WM-Kampf anzutreten. Und deshalb glaube ich, dass er, und das hat er vom Talent ja sowieso her, das hat er auch in der letzten Saison schon gezeigt, dass er die Pace haben kann, um Rennen zu gewinnen. Und jetzt mit den zwei Siegen im Rücken, mit diesem wirklichen Wissen, ich kann Lando Norris auch aus eigener Kraft an einem Wochenende schlagen, das wird viel in ihm auslösen. Und ich glaube, man ist gut beraten, Oscar Piastri jetzt wirklich auch auf diese Liste zu setzen, der potenziellen WM-Kandidaten. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, dass so ein Einbruch, wie er ihn letztes Jahr hatte, nicht wiederkommen kann. Ich glaube aber auch das, was wir im letzten Jahr viel beim Thema McLaren ja hatten, diese Lernkurve, und die ist ja bei ihm dann doch so ein bisschen unterm Radar gelaufen, weil ja viele dann eben über Lando Norris gesprochen haben, aber auch Piastri hat letztes Jahr viel gelernt, hat sich auch in eine ganz neue Situation einfinden müssen, plötzlich mit einem WM-fähigen, mit einem siegfähigen Auto, plötzlich eben auch mal lernen, was heißt es, ein perfektes Rennen zu fahren, um eben ein Rennen auch zu gewinnen, und vielleicht ist er eben unter diesem Radar durch letzte Saison so gereift, dass er dann dieses Jahr, und ich möchte doch fast sagen, mehr aus dem Nichts, weil man doch eher Lando Norris am Anfang vor der Saison so auf dem Zettel hatte, dann vielleicht wirklich die Weltmeisterschaft einzufahren. Und das wäre auf jeden Fall eine coole Story. Und wie gesagt, abschließend, Oscar Piastri, diese Coolness, die er hat in seinem Alter, die ist schon sehr, sehr beeindruckend.
Ja, es ist natürlich auch noch sehr früh, ne? Es ist das vierte Rennwochenende der Saison 2025. Man darf sich jetzt davon auch nicht fehlleiten lassen. Es kann noch super viel passieren. Es sind 20 Rennen noch zu fahren. Aber diese Frühform ist schon beeindruckend. Von McLaren sowieso. Es ist das stärkste Auto im Feld, aber von Oscar Piastri im Speziellen. Nochmal ein paar Zahlen zum Wochenende von McLaren. Es ist von Oscar Piastri auch. Es war sein 50. Grand Prix in der Formel 1. Ja, das ist fast so viel, wie Juan Manuel Fangio komplett hatte in seiner Karriere. Dann der vierte Sieg von Oscar Piastri in der Formel 1. Sein zweiter in dieser Saison. Dazu war es der 192. Sieg von McLaren, das erste Mal in Bahrain. Bisher hat man es ja nur mal aufs Podium geschafft mit Kimi Räikkönen und Lewis Hamilton, damals noch als McLaren-Mercedes. Und das 30. Podium für Lando Norris immerhin. Also das sollen wir auch nicht unter den Teppich kehren. Und es war der erste Hattrick für Oscar Piastri aus Sieg, Pole Position und schnellster Runde. Also das war schon sehr beeindruckend von Piastri. Und später, wenn wir im Verlauf dieses Podcasts noch über Lando Norris sprechen, haben wir auch eine sehr, sehr interessante Frage aus der Community, die wir dann gerne beantworten werden. Kommen aber vorher zu einem Gewinnerteam. So ein bisschen F1 Fantasy-Style, was wir heute hier machen. Passend zu unserem F1 Fantasy-Ligenspiel, wo ihr euch natürlich auch anmelden könnt. Der Link zum F1 Fantasy-Spiel, genauso wie zur dritten Kicktipp-Gruppe, findet ihr in den Shownotes, in der Podcast-Beschreibung. Da gibt es auch die Links in unsere Gruppen, Starting with F1 Fans auf Facebook, Starting with Fans auf Telegram und unser Discord-Channel. Also ihr könnt mit vielen, vielen tollen Formel-1-Fans diskutieren, mit uns natürlich auch. Wir sind auch in den Gruppen aktiv und bieten euch so jede Menge Möglichkeiten, euch auch außerhalb dieses Podcasts auszutoben, was die Formel 1 angeht. Und dann kommen wir doch direkt zu Mercedes, weil auch da sprechen wir von einer extrem guten Frühform. Auch da sprechen wir von extrem guten Ergebnissen und von zwei Fahrern, die absolut da sind in der Saison 2025. Der eine, 18 Jahre, Kimi Antonelli, fuchst sich gerade noch rein, hatte grundsätzlich ein okayes Wochenende, würde ich sagen. War jetzt vielleicht am Ende ein bisschen unglücklich, dass er es nicht in die Punkte geschafft hat, kam aber dann auch schlussendlich nicht vorbei an Oliver Bearman im Haas. Trotzdem glaube ich ein sehr, sehr gutes Wochenende, was seine eigene Erfahrungsschatz angeht. Hat er auch bei den Kollegen der Formel 1 am Mikrofon gesagt, dass er sich da immer besser zurechtfindet.
Obviously the pace is improving, especially in qualifying. I think also the racing in on track is getting much, much better. I'm getting more and more comfortable with making overtakes and driving around the car. So that's for sure a positive. And now we'll try in Jeddah to do an even better qualifying and then try to do a good race from there.
Ja, und das, was er sagt, dass er sich immer besser reinfuchst, dass er sich beim Überholen immer leichter tut, bei den Duellen das Auto auch einzuschätzen, insgesamt auch die generelle Pace immer mehr aus dem Auto extrahieren kann, was natürlich super wichtig für ihn ist. Jetzt mal abseits davon, dass er keine Punkte geholt hat, definitiv auch ein Gewinner, denn diese Rookies stehen natürlich auch irgendwo unter Beobachtung, logischerweise. Über Haas sprechen wir auch gleich noch bei den Gewinnern und damit auch über Oliver Bearman. Aber Kimi Antonelli beeindruckt mich. Er hatte eine Phase im Rennen, wo ich finde, Dennis, da hat er sich richtig gut geschlagen, da war der richtig gut dabei, hatte dann eine unglückliche Situation mit Carlos Sainz, für die Sainz ja auch bestraft worden ist in Kurve 10, am Ende keine Punkte. Trotzdem, glaube ich, kann man Antonelli zu den Gewinnern zählen.
Ja, ich glaube sogar der größte Gewinn, auch wenn sich das jetzt ein bisschen krude anhört, der größte Gewinn war vielleicht auch so ein bisschen die Erfahrung, die er gestern gemacht hat, weil er eben jetzt auch mal so im harten Mittelfeldkampf unterwegs war. Er musste auch, er hat auch sein Lehrgeld, was das Thema Track Limits angeht, gestern bezahlt. Hat da auch sich da so ein bisschen an den Rande der Strafe gefahren. Und ich glaube, dass er eine unglaubliche Pace mitbringt, eine unglaubliche Reife schon in diesem jungen Alter. Und dass es jetzt für ihn darum geht, eben auch in anderen Situationen zu bestehen. Bis jetzt hatte er eben meistens schon das Auto sehr weit vorne, konnte da dann auch wirklich relativ frei fahren. Und jetzt war er in Duellen, jetzt hat er auch mal erlebt, wie ist es, wenn mir vielleicht dann auch einer reinrumpelt, wo ich nichts dafür kann. Und ich glaube, das ist vielleicht sogar der größte Sieg für ihn, einfach relativ schnell verschiedene Rennen zu fahren, also verschiedene Arten von Rennen zu haben, einmal ein bisschen weiter vorne mitzufahren, aber auch im Mittelfeld, um einfach möglichst viel Erfahrung zu bekommen, denn die wird er brauchen, weil ich glaube, Mercedes schiebt sich gerade an, da wirklich wieder in eine Ära zu geraten, wo Erfolg ganz schnell wieder heimkehren könnte. Wir blicken jetzt nicht nur auf 2026, sondern auch schon auf dieses Jahr, denn was wir festhalten müssen, auch nach diesem Wochenende, Mercedes ist auf der Strecke die zweite Kraft aktuell. George Russell holt eindrucksvoll immer die absoluten Maximumplätze raus und auch Kimi Antonelli dieses Wochenende ohne Punkte, aber auch der fährt schon Lorbeeren ein. Und gerade wir kennen ja diese Entwicklung am Ende einer Saison, dass da auch mal so ein Team wieder dann in die Sphären kommt, auch mal dann aus eigener Kraft Siege zu holen. Und ich traue das Mercedes aktuell am ehesten zu. Die Saison wird mich sicher wieder Lügen strafen, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Mercedes da noch Rennsiege holen wird. Und dann ist Erfahrung und auch verschiedene Situationen für Kimi Antonelli absolutes Gold. Und ich glaube, diese Vorschusslorbeeren, mit denen er in die Saison gegangen ist, dieser Hype, der ja schon um ihn entstanden ist, der findet nach und nach wirklich auch Rechtfertigung. Von daher einige Punkte, wo er zu lernen hatte, wo er, denke ich, auch lernen konnte an diesem Wochenende. Aber im Großen und Ganzen weiterhin beeindruckende Leistung. Und ich bin noch sehr gespannt, was er uns diese Saison zeigen kann.
58 Punkte sind es für Mercedes aktuell in der Konstrukteurswertung auf McLaren. 151 Punkte hat McLaren, 93 Punkte hat Mercedes. Und das kann man ja definitiv auch aufholen, je nachdem, wie sich es bei McLaren weiterentwickelt. Vielleicht schießen sie sich auch mal gegenseitig ab und dann kannst du mit Punktemaximierung natürlich einiges gut machen. George Russell ist der Hamster der Formel 1. Ja? Muss man einfach so festhalten. Quasi wie ein Phantom schwebt er von Podium zu Podium, ist immer wieder dabei im Cooldown-Room, macht sich nackig für die vielen Leute, die das gut finden und sorgt für Unterhaltung auf der Strecke auch. Und ich glaube, George Russell ist jetzt auch in dieser Position. Wir haben das ja auch vor der Saison so ein bisschen durchdiskutiert, Dennis. Lewis Hamilton ist weg, er ist jetzt der klare Teamleader. Und eins muss man festhalten, er wird dieser Rolle absolut gerecht in der Art und Weise, wie er fährt, aber auch wie er spricht. Also es ist wirklich ja schon immer sehr staatsmännisch, wie er sich ausdrückt. Ich nenne es manchmal ein bisschen zu geschwollen, aber das finden ja manche da draußen auch richtig gut, auch wie elaboriert er sich ausdrückt und welche Worte er benutzt. Aber es kommt ja nicht auf die Worte am Mikrofon an, sondern auf das, was du am Ende als Punkte sammelst auf der Strecke. Und da mausert er sich mehr und mehr zum Geheimfavoriten. Das möchte er sich selber nicht anheften, dieses Stigma quasi des Geheimfavoriten, weil es eben noch sehr lang ist in der Saison und andere Teams hier auch noch aufholen werden. Aber wenn dieser Trend so weitergeht, wenn er das so konstant beibehalten kann und peu à peu die Punkte abknabbert nach oben, dann könnte das in 20 Rennen schon so sein, dass der Russell plötzlich da mit dabei ist und alle fragen sich, wie konnte das eigentlich passieren?
Ja, also George Russell, wie du sagst, das Phantom, das trifft sehr gut. Er steht ständig auf dem Podium, ist ständig vorne mit dabei. Sehr beeindruckende Leistung und gerade eben, wie du erwähnt hast, wir haben ja vor der Saison drüber gesprochen, dieser Riesenhype um Antonelli, diese vielleicht auch Sorge, dass George Russell an diesem Hype auch scheitern könnte, weil wir immer gesagt haben, dass Russell ja jemand ist, der an guten Tagen sensationell schnell ist, aber auch seine schlechten Tage hat. Und bisher sind die großen Fehler ja größtenteils ausgeblieben, die ihn ja doch in der letzten Saison und auch die Jahre davor immer mal wieder begleitet haben. Er fährt dieses Maximum an Punkten ein für Mercedes, eben immer soweit es geht, kann nicht wirklich um den Sieg kämpfen, auch wenn es zwischendurch vielleicht mal in Bahrain so aussah, aber am Ende des Tages glaube ich schon, dass Piastri da ganz relativ safe war, vorne diesen Sieg einzufahren, wenn nichts Außergewöhnliches passiert, aber eben immer am Maximum und da für den Fall, dass eben was passiert und wie gesagt, die McLaren, die sind vielleicht prädestiniert dieses Jahr dafür, nochmal aneinander zu geraten. Es kann auch immer mal dann doch ein Unfall passieren oder ein Motorschaden, auch wenn das natürlich immer seltener wird und dann wäre Russell schon da und vielleicht schafft Mercedes es eben, die Entwicklung so voranzutreiben, dass man McLaren auch auf der Strecke die Stirn bieten kann und dann glaube ich, könnte George Russell ein sehr, sehr interessanter Kandidat werden, der eben durch dieses Punktehamstern, durch die Kontinuität seiner Punkte, die er aktuell hat, dann ein Wörtchen mitsprechen kann. Denn die anderen, und das ist ja das, was ihm auch momentan sehr zugutekommt, wir nehmen jetzt nur mal Max Verstappen, Hamilton, auch Leclerc, die punkten alle mal richtig gut. Hamilton gewinnt zum Beispiel auch mal ein Sprintrennen und im nächsten Rennen ist er dann mal eben wieder nur Fünfter, dann mal wieder Siebter und so weiter. Max Verstappen jetzt am Wochenende nur Sechster und Russell hält eben diese Konstanz und ich glaube, das könnte ihm helfen. Aber der Weg ist noch lang und du hast es richtig gesagt, es sind noch 20 Rennen und da wird man sehen müssen, ob Russell diese Konstanz, dieses Hamstern wirklich dann so lange beibehalten kann.
Und der Weg könnte auch noch weitergehen mit Mercedes, denn am Ende des Jahres läuft der Vertrag von George Russell aus, übrigens auch der von Andrea Kimi Antonelli, der hat nun einen Jahresvertrag zu Beginn bekommen, aber ich denke mal, da wird es eine großzügige Option geben, die Mercedes dann relativ früh ziehen kann. Wie Formel1.de unter Berufung mehrerer Quellen aus dem Fahrerlager berichtet, soll Russell einen Zweijahresvertrag mit Option auf 2028 unterzeichnen und das soll ihm rund 30 Millionen US-Dollar pro Saison bringen. Und das würde ihn natürlich erstmal bei Mercedes binden. Ja, nun wissen wir natürlich, Verträge sind in der Formel 1 mittlerweile genauso wenig wert wie im Fußball. Also da findet man immer Modalitäten, damit ein Teamwechsel möglich ist. Aber auch mit Blick auf Max Verstappen und dem heftigen Flirt, den Mercedes eigentlich mit dem Niederländer führt, muss man sagen, das Verhältnis scheint abgekühlt zu sein. Weil wenn so früh George Russell verlängert, Dennis, was natürlich ein super Zeichen für Russell ist, je mehr muss man auch davon ausgehen, dass man einen Teufel tun wird, Kimi Antonelli vor die Tür zu setzen, weil damit hat man vielleicht auch den nächsten Goldjungen für die nächsten Jahre bereits schon am Start. Deutet ja vieles eher darauf hin, dass Max Verstappen sich einem anderen Team anschließen wird, als es dann Mercedes sein wird.
Ja, dann ist natürlich die Frage, weil das, als ich das gelesen habe mit George Russell, habe ich mich als allererstes gefragt. Eigentlich haben ja viele schon gesagt, dass Max Verstappen so gut wie Mercedes sitzt in Zukunft, wenn das mit Red Bull mal auseinandergeht. Und ja, ich glaube, dieses Wochenende hat jetzt nicht dazu geführt, dass Max Verstappen sich da noch wohler fühlt. Ja, das wäre natürlich dann, wenn man sich auf diese Fahrerpaarung festlegt, eine sehr gute Fahrerpaarung. Aber auch irgendwo, ich weiß nicht, wie du siehst, Kevin, ich glaube schon, man sollte sich diese Chance Max Verstappen irgendwie nicht nehmen.
Ja, wir haben die Frage bekommen von Lukas in dem Formel 1 Live-Chat zum Rennwochenende in Bahrain. Es gibt einen Thread in der Gruppe, aber es gibt auch einen Live-Chat über den Messenger von Facebook, über den ihr dann teilnehmen könnt. Der fragte dann, ist Max Verstappen eigentlich schwer zu vermitteln? Bei Red Bull geht es sportlich bergab und Max wäre definitiv für jedes andere Top-Team eine Bereicherung. Aber trotz seines Talents sehe ich weder von Ferrari, Mercedes oder auch McLaren ernsthaft Interesse. Tatsächlich blieb als Alternative nur Aston Martin. Aber wenn man sieht, was das gestern wieder für ein Desaster bei den Dunkelgrünen war, zu dem Team will eigentlich niemand. Wahrscheinlich hätte nicht mal Mick Schumacher Bock auf diesen planlosen Hühnerhaufen, der einfach nur Geld verbrennt. Da würde ich sagen, nein. Mick Schumacher würde auch dieses Cockpit definitiv nehmen. Ich finde dieses Thema Schwervermittelbarkeit von Verstappen schon ganz interessant, weil Verstappen ja grundsätzlich, und ja, wir werden später auch noch auf anderer Ebene über Max Verstappen sprechen, wenn es dann um die Verlierer geht, weil da ist Red Bull natürlich auch ganz vorne mit dabei. dass er mehrere Sachen braucht, nämlich erstens viel Geld. Also ich glaube, also er braucht es nicht, aber er wird viel kosten. Das musst du erstmal stemmen können. Und wenn man ja sich nochmal vor Augen führt, dass Mercedes ja schon für Lewis Hamilton nicht mehr so viel bezahlen wollte, weiß ich nicht, wie sie das Geld für Max Verstappen aufbringen wollen. Dass man natürlich alles dafür tut, ist klar. Aber, und das ist die viel entscheidendere Komponente, du müsstest unheimlich viel am Auto ändern. Du müsstest unheimlich viel am Fahrstil ändern, auch des Teamkollegen. Und da bin ich mir nicht sicher, ob das so lohnenswert ist. Weil, ja, natürlich wäre es super, Max Verstappen im Team zu haben und im Auto zu haben. Aber ich glaube nicht um jeden Preis. Insbesondere nicht, wenn Russell und Antonelli ganz offensichtlich mit dem, was das Team da gerade macht, und die sind ja auch einen schweren Weg gegangen in den letzten Jahren, da jetzt einen der beiden rauszuwerfen, anstatt das mit den beiden aufzubauen. Ja, das wäre alles schön und gut und charmant, wie Christian Nimmervoll sagen würde. Aber ich glaube, dass was an dieser Schwervermittelbarkeit dran ist, weil das politische Konstrukt um Max Verstappen ist natürlich auch sehr laut. Das hat ja auch Red Bull leidvoll erfahren müssen am Wochenende. Und wenn er dann nicht das bekommt, was er braucht, wie lange macht er das dann mit? Also ich persönlich würde Mercedes mittlerweile davon abraten, Max Verstappen zu nehmen. Eben aus dem Grund, du hast ein tolles Fahrerduo, du baust dir da gerade was auf und ich befürchte fast, Max Verstappen wäre ein Disruptor dafür.
Ja, fand ich auch einen sehr interessanten Punkt, als ich die Frage gelesen habe, weil ich mich auch gefragt habe, die Frage ist ja auch, mit was für einer Erwartung würde Max Verstappen in einen Teamwechsel gehen? Erwartet Max Verstappen, dass er das beste Auto der Formel 1 fährt, das unangefochten beste? Dann wird es sehr schwer, weil die Sache ist, das kann ihm eigentlich dann nur ein Team bieten. Und wie würde Max Verstappen reagieren, wenn er dann eben nicht in dieses Team wechselt, sondern jetzt, sagen wir jetzt mal einfach ganz hypothetisch, er wechselt nach Aston Martin und die haben eben 2026 dieses Auto nicht. Was mir dann wirklich so ein wenig aufgefallen ist jetzt bei Red Bull und bei Max Verstappen, bei aller Genialität von ihm, manchmal kommt es mir doch schon so vor, als ob die Zündschnur bei Misserfolg doch relativ kurz bei ihm ist. Und die Frage ist, könnte er eben diese Geduld aufbringen, auch wirklich was aufzubauen? Möchte er vielleicht sogar wirklich sagen, ich möchte hier was aufbauen? Beispielsweise wirklich bei Aston Martin mit Adrian Newey, wo er sagen möchte, hier, wir gehen dieses Projekt jetzt noch an, um zu sagen, wir werden dann in 2-3 Jahren Weltmeister. Oder möchte er wirklich jetzt in das Auto, was gerade performt? Dafür ist der Wechsel 2026 eigentlich die schlechteste Variante, die schlechteste Möglichkeit, weil keiner weiß, welches Auto 2026 dieses Auto wird. Und die Punkte, die du jetzt gerade gesagt hast, muss ich sagen, auch wenn ich vorher gesagt hätte, ehrlicherweise, Max Verstappen musst du nehmen. Deine Punkte, die haben doch jetzt was in mir angeregt, jetzt während du gerade gesprochen hast, weil die Sache ist eben, dieser Fahrstil, diese Unfahrbarkeit seines Autos aktuell, womit ja auch die Kollegen aktuell Probleme haben im Red Bull-Kader, das könnte natürlich ein Thema werden, wenn er das Auto wieder so braucht. Dann könnte es schwierig werden für den zweiten Fahrer da, für das Team allgemein. Und das ist ein Punkt. Also da würde ich glatt mich nochmal neu orientieren in dem Thema oder nochmal neu drüber nachdenken wollen in den kommenden Tagen.
Wenn der zweite Fahrer Lance Stroll ist, ist es eh scheißegal.
Gut, das stimmt.
Da macht es auch keinen Unterschied. Der kann machen, was er will, dann muss er damit klarkommen. Ja, ich bin gespannt. Also vielleicht kriegen wir da schon bald dann die Vertragsverlängerung von George Russell bei Mercedes. Ein weiteres Gewinnerteam des Wochenendes ist Haas. Ja, obwohl die Qualifikation überhaupt nicht gut lief für Ocon und Behrmann. Und beide haben es im Grunde genommen selbst verschuldet, muss man ehrlicherweise sagen. Behrmann, der in der Qualifikation gar keinen Zugang zum Auto fand, schon in Q1 ausgeschieden ist, vom Platz 20 gestartet ist. Und Ocon, der in der Mazepin-Kurve den Schumacher gemacht hat, nämlich über die Curbs geräubert, zu weit über die Curbs gekommen, wie Schumacher in Saudi-Arabien, und ja, sich dann in der Mazepin-Kurve weggedreht und eingeschlagen. Da musste das Haas-Team natürlich jede Menge machen, aber Esteban Ocon war nach seinem, jetzt muss ich selber nochmal gucken, 8. Platz am Ende, super, super froh in der F1-Post-Show, weil Oliver Behrmann hat es ja auch noch geschafft, von Platz 20 auf Platz 10 vorzufahren. Und damit ist Haas jetzt auf Platz 5 in der Konstrukteurswertung mit 20 Punkten. Und ja, das findet er einfach nur mega.
We had a great start, a great first stint. You know, the team really took that aggressive strategy and it worked out. And we secured, you know, a good amount of points, you know, for for both of us in the team, which is fantastic. You know, and in the last stint, I was very much under pressure, you know, with all the cars that benefited from the safety car. But Oli, you know, got back to a super quick rhythm at the end, and it's a double point finish for us, so it's mega.
Yeah, it's mega. Es ist immer mega in der Formel 1. Ja, gut, wenn du für jedes You Know einen Schnaps trinken würdest bei ihm, dann ich auch besoffen aus diesem Take raus. Aber es stimmt natürlich, der Start war richtig gut, die Stints waren gut gefahren. Vom Safety Car waren sie jetzt nicht so betroffen wie andere, muss man sagen. Behrmann hatte vielleicht sogar das Glück, weil er ohne Safety Car vermutlich gar nicht in die Punkte gekommen wäre. Aber auch da können wir mal darüber sprechen, dass ja nicht wirklich vor der Saison klar war, wie funktioniert dieses Fahrerduo Ocon und Behrmann. Wann wird es da auch mal knallen zwischen den beiden? Ich glaube nach wie vor, dass das passieren wird. Also ich denke, das ist jetzt die Ruhe vor dem Sturm, weil man hört auch so ein bisschen von Radiofahrerlager, dass Esteban Ocon nicht so ganz angetan ist von der Situation aktuell, dass er vielleicht auch vom starken Start Behrmanns ein bisschen überrumpelt ist und ja, sich dementsprechend eventuell am Samstag einfach zu viel Druck gemacht hat, da diese extreme Runde reinzuschmeißen im Haas, weil es wäre vielleicht sogar Q3 drin gewesen, aber er hat dann das Auto weggeschmissen, statt eine gute Runde zu zeigen. Trotzdem, der Recovery Drive war beeindruckend. Ocon auf 8, Behrmann auf 10, Haas auf 5 in der Konstrukteurswertung. Also, mega Start für Haas.
Mega. Ja, mega ist das Wort. Esteban Ocon war es ja, glaube ich, der auch sehr früh reingekommen ist, wo ich...
Runde 5 oder so schon, ne?
Ja,
ist wirklich super früh reingekommen.
Ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe diesen Pitstop voll verpasst und dachte mir immer die ganze Zeit irgendwann, wann muss denn der Ocon jetzt mal rein? Weil das
deswegen,
ja auch so...
Deswegen wird er nämlich auch so vorgespült auf einmal, ne? Ja. Weil ich auf einmal dachte, also ich habe auch Nachrichten bekommen, wie ist denn der jetzt auf 6 gekommen im ersten Stint, wie geht das?
Ja, und ich dachte auch erst, war der nicht in der Box? Und dann habe ich geguckt und ich so, nee, der hatte seinen Stop schon. War richtig, richtig gut taktiert, das muss man erstmal sagen. Auch eine schöne Entwicklung bei Haas, die ja jetzt nicht wirklich immer dafür bekannt waren, an der Boxenmauer gute Entscheidungen zu treffen. Und am Ende dann eine gute Pace gehabt. Und ja, mit Oli Behrmann, der dann sich eben von 20 auf 10 fährt, auch ein grandioses Ergebnis. Sicher ein wenig bedingt auch durch das Safety Car. Aber am Ende des Tages können wir zu Buche schreiben, Haas punktet. Haas ist da und hat sich auch nicht aus der Ruhe bringen lassen von dieser anfänglichen, ich möchte schon fast sagen, da spricht, wer hat mir denn da jetzt ins Wort gesprochen? War das Oli Behrmann?
Ja, das war Jackie.
Das war
Jackie. Gleich noch.
Okay. Und wo war ich? Genau, haben sich auch nicht von dieser anfänglichen schlechten Leistung in Australien irgendwie ins Boxhorn jagen lassen, scheinen konzentriert daran zu arbeiten. Es scheint wirklich voranzugehen. Es tut sich was und unter Ayo Komatsu läuft das auf der technischen und auch auf dieser Strategieebene wirklich, wirklich gut und dafür ein großes Lob. Und sie haben zwei talentierte Fahrer. Du hast es gerade ein bisschen angeteasert, es ist vielleicht noch eine Frage der Zeit, bis diese beiden talentierten und großen Fahrer sich im Duell der Giganten irgendwann mal gegenüberstehen und da vielleicht einen Blechschaden anrichten. Aber erstmal bleibt festzustellen, ich glaube, Haas hat diesen Ruf des chaotischen Teams, dieses immer Letzten, wirklich erstmal dauerhaft abgelegt. Und ich hoffe, sie können den Schwung auch ein bisschen mit ins neue Reglement nehmen, weil bei Haas habe ich mit am meisten Sorge, dass die im neuen Reglement vielleicht erstmal hinterherfahren, weil sie eben relativ wenig an der Chassis-Seite ja dann selber machen und viel auf Subunternehmer angewiesen sind. Aber ich glaube, zum Ende der Regelperiode, man hat das Auto verstanden, man hat Strategie verstanden und man hat mit Behrmann und Ocon eben ein super Fahrerduo und entsprechend erntet man jetzt dann die Früchte dieser Arbeit.
Du hast Komatsu schon eingebracht, den Teamchef von Haas, und den hat Esteban Ocon in der F1 Post Show auf dem YouTube-Kanal der Formel 1 sehr, sehr, sehr lobend erwähnt.
I always been super confident the whole weekend, you know. You know, either in qualifying, you know, when we went for only 2 sets and not 3, you know, in Q1, he knew, you know, there was going to be car pace, you know, today, and he was right. You know, the experience tells you a lot. Ayao is a fantastic race engineer before being a team principal. So, yeah, I'm glad that, you know, it was like intended.
Na, seid ihr schon betrunken? You know? Nee, Spaß beiseite. Also er hat nochmal gelobt, dass natürlich Komatsu durch seine Tätigkeit auch als Ingenieur, als leitender Ingenieur in den Jahren, bevor er Teamchef war, bei Haas jede Menge Erfahrung hat, was auch Strategie und was aber auch den Zusammenbau des Autos angeht. Ja, und dass er dieses Vertrauen in das Auto von Anfang an hatte und den Fahrern vermittelt hat, ey, hier geht was an diesem Wochenende. Und das hat auch Oliver Berman herausragend gezeigt, als Rookie von Platz 20 auf Platz 10 vorzufahren in Bahrain. Das musst du auch erstmal machen. Ein bisschen Glück gehört da immer dazu. Aber das dann eben auch zu halten hinten raus, auch gegen Kimi Antonelli, der ja auch gedrückt hat, ne, und das ja auch schaffen wollte, das, was Max Verstappen gegen Pierre Gasly geschafft hat, in der letzten Runde vielleicht noch an Berman vorbeizuziehen. Der hat das verteidigt. Und grundsätzlich kann man auch ihm ein sehr, sehr positives erstes Zeugnis ausstellen für die ersten vier Rennen. Haben wir ja hier im Podcast auch schon mal lobend gemacht, aber auch für dieses Wochenende ein Sternchen obendrauf. Alpine, bei den Gewinnern. Ja, es geschehen noch Zeiten und Wunder, müssen wir an diesem Wochenende machen, denn Alpine hat sich das redlich verdient, auch wenn es für Jack Doohan nicht zu Punkten gereicht hat. Der wurde am Ende ja nur 13. hatte noch eine +5-Strafe wegen Track Limits, aber es hätte auch so wahrscheinlich aufgrund des Safety Cars nicht für ihn für Punkte gereicht. Aber Pierre Gasly, mein lieber Herr, also der hatte richtig Spaß am Wochenende, qualifizierte sich auf Platz 5, wurde durch die Strafe der beiden Mercedes auf Platz 4 vorgeschoben. Ja, und am Ende ist es der 7. Platz für Pierre Gasly geworden. Musste in der letzten Runde Max Verstappen ziehen lassen, was ihn natürlich super gewurmt hat. Also der war da ein bisschen angefressen auch in der F1-Postshow nach dem Rennen. Aber es ist einfach ein hartes Stück Arbeit gewesen. Er hat aber ein großes Lob für die Basis des Alpine A525 gehabt.
I need a bit of time because, you know, losing that position in the last lap really messes with my head. Because I had to work so hard to keep Max behind for like 15 or 20 laps and put so much effort, and in the end feels like it was all for nothing. But you know, at the end of the day, just to be in that position to be fighting the last race winner in Suzuka just shows how much of a step we've done this weekend. And the car was really good, strategy was great, pit stop were great, and yeah, I mean, yeah, the car was just very competitive, which was very different in Suzuka and China. So very happy for the whole team to score these first points.
Ein großer Schritt für Alpine, ein kleiner Schritt für Pierre Gasly, weil der hat das natürlich schon vorher eigentlich gesehen, dass er in die Punkte fahren könnte. Bislang hat das Auto das aber nicht hergegeben, wie er gesagt hat. Das Auto war aber an diesem Wochenende wirklich, wirklich gut in Form und er auch. Und dann hat das auch strategisch gepasst, die Boxenstops haben gepasst und am Ende musste er sich nur Max Verstappen geschlagen geben. Aber Dennis, endlich die ersten Punkte für Alpine 2025.
Endlich die ersten Punkte, was natürlich, wo Alpine ein bisschen gelitten hat, und ich glaube am Ende auch beide Platzierungen von Pierre Gasly und noch mehr die von Jack Doohan, war natürlich das Safety Car, denn die sind vorher mit einem, und dass der funktioniert hat mit einem Doppel-Pitstop bei Alpine, wo ich selbst als Fan sagen muss, mit einer der schlechtesten Boxencrews leider in der Formel 1 in den vergangenen Saisons, super funktioniert, Doppel-Pitstop. Alles war gut und dann kommt das Safety Car, da hat gerade Jack Doohan, glaube ich, wirklich seine Punkte auch verloren. Am Ende konnte er es dann nicht mehr halten und Pierre Gasly, er zeigt immer mehr, und das war mir auch letzte Saison eigentlich schon klar, dass Pierre Gasly wirklich der Mann ist, der dieses Team erstmal führen kann, der auch so sensationell gute Ergebnisse rausholt. Und ja, er hat wirklich gekämpft. Ich habe die letzten Runden, weil gerade auch natürlich das Timing, die Timing-Page der Formel 1 ja durch diesen GPS-Chip von George Russell ja gar nicht funktionierte, nebenbei noch seine Onboard angeschaut. Und er hat wirklich mit allem, was er hatte, gekämpft, um Max Verstappen dahinter sich zu halten. Und dann in der letzten Runde, nach Turn 3, glaube ich, war es, hat er dann das Überholmanöver noch hinnehmen müssen in der DRS-Zone. Sehr schade, aber am Ende, glaube ich, positiv, weil man hat gesehen, man ist auf Höhe von Red Bull. Yuki Tsunoda kam aus eigener Kraft nicht an Gasly ran, ist ja auch eine Zeit lang hinter ihm hergefahren. Max Verstappen hat sich auch sehr schwer getan. Also es war kein Selbstläufer, dass er vor Pierre Gasly gelandet ist. Und das macht Mut. Das Auto ist aktuell noch zu unbeständig. In manchen Rennen ist man wirklich ganz, ganz weit weg. Und in manchen Rennen fährt man eben plötzlich als Best of the Rest durch die Gegend. Und da gilt es für Alpine dann, die goldene Mitte zu finden. Aber erstmal wieder ein schöner Moment für das Team, glaube ich. Die ersten Punkte. Ich glaube, das war auch so ein Thema, dass man eben noch keinen Punkt hatte als einziges Team, was sehr wichtig ist. Und ja, Pierre Gasly zeigt für mich immer mehr, dass er, ich bleibe dabei, kein Weltmeisterfahrer ist, aber einer, der um Siege kämpfen kann, der um Podien kämpfen kann. Und ich glaube, mit dem Alpine-Fans und generell Formel-1-Fans auch noch viel Spaß haben können. Und für Jack Doohan tut es mir dann wirklich sehr leid. Am Ende ist er dann wirklich noch brutal rausgerutscht, hat ja eine ganze Zeit lang auch die Meute hinter sich gehalten. Ich habe mir bewusst auch nochmal seinen Funk nach der Ziellinienüberfahrt angehört und er hat da sehr darüber geklagt, dass er auf der Hinterachse keinen Grip hatte und das hat man auch gemerkt. Er war dann im letzten Stint auf den harten Reifen, hat da sehr gekämpft, sehr viele Probleme gehabt, immer wieder mit guten taktischen Kniffen dann diese Meute, die er ja hinter sich hatte, noch da gehalten. Am Ende ist er dann komplett eingebrochen, hat dann noch einige Plätze verloren. Ich glaube aber auch da positive Zeichen. Über weite Strecken des Rennens konnte Jack Doohan wirklich, und das zeigen dann immer die Fernsehbilder ganz schön, sehr nah an Pierre Gasly dranbleiben. Man hat ihn eigentlich, wenn diese Bilder auf Start-Ziel, man hat, wenn man Pierre Gasly gesehen hat, Jack Doohan immer hinten noch gesehen. Also er war nicht weit weg, hat das über das ganze Wochenende richtig gut gemacht. Gerade nach Suzuka hätte ich mir gedacht, dass er da mehr nervös ist. Und auch da ein positiver Fingerzeig und wirklich schön von Jack Doohan.
Genau, und das könnte vielleicht sogar der Auslöser dafür sein, dass das, was The Race berichtet, Jack Doohan bis zum Sommer die Möglichkeit bekommen soll, bei Alpine zu fahren. Also nichts mit diesen 5 Rennen, wo ja dann Saudi-Arabien das letzte wäre für ihn und dann hat Miami vielleicht Franco Colapinto in dem Auto sitzen würde. Nein, es sieht wohl ganz danach aus, dass er bis zum Sommer bei Alpine sich versuchen darf. Und ja, das passt auch so ein bisschen zu dem, was Teamchef Oliver Oakes in der F1-Postshow auf dem YouTube-Kanal der Formel 1 sagte, der die Leistung von Jack Doohan wirklich positiv bewertet hat.
He was doing a really good race there. I think it's hard, isn't it? I think the safety car didn't help bunching everyone back up again. And I think just that little moment there in that last stint when everyone was together, he kind of got a little bit caught out. But that's part of being young and earning your stripes as well. He's had a good weekend. He was there all qualifying those first two stints. So I think it's positive for him.
Ja, spricht doch mal das Gleiche an, was du angesprochen hast, ne? Dass das Safety Car natürlich auch dafür gesorgt hat, dass sich das alles wie eine Ziehharmonika wieder zusammengeführt hat und Doohan dann natürlich hinten raus die schlechteren Reifen hatte im Vergleich zur Konkurrenz und die dann ziehen lassen musste. Ja, und er selber war auch sehr zufrieden, war auch in der F1-Postshow zu hören. Ihr habt ihn ja gerade schon so ein bisschen anklingen gehört und jetzt können wir ihn auch mal wirklich komplett hören, weil ich finde, bei ihm hört man auch immer mehr Selbstvertrauen in sich selbst, in das Auto nach dem schweren Crash von Suzuka. Ja, glaube ich auch gar nicht so einfach, das wieder so wiederzufinden, weil seine Position nicht die einfachste war, aber vielleicht jetzt stärker wird.
I think we boxed at a right time for the hard tyre. You know, very unfortunate with the safety car and the timing. And then the 6 cars behind us, all on soft tyres. And, you know, I tried my best to keep in front of them, but also to try to get to the DRS of Esteban. And, a bit too much. Had no rear tyre. Once one went past, the others felt like they could as well. And, a time penalty at the end, which was just the cherry on top. But yeah, you know, as you said, we ran in the points for so long of the race and was looking so strong. Similar to yesterday, you know, really good starts and middles and we just need to put it all together.
Das ist es nämlich. Am Ende muss er es zusammenbekommen, komplett zusammenbekommen. Am Samstag in der Qualifikation hat es nicht ganz für Crew 3 gereicht. Jetzt im Rennen hat es nicht ganz für die Punkte gereicht. Aber wie er selber festgestellt hat, man war wirklich gut dabei beim Spiel um die Punkte. Und wenn er das jetzt vielleicht in Saudi-Arabien nochmal mitnehmen kann und auch in die nächsten Rennen mitnehmen kann, die Chance bekommt von Alpine, sich zu beweisen, dann könnte daraus doch ja noch was werden.
Ja, es bleibt eben wirklich zu wünschen, weil ich bleibe da auch bei. Für mich ist er erstmal ein sehr sympathischer junger Fahrer, zu dem ich, wie gesagt, so eine persönlich sehr gut, sehr gutes Verhältnis, wird sich jetzt ein bisschen blöd anhören, als ob wir uns kennen, aber den ich sehr mag, der mir in den Jugendserien sehr gefallen hat, natürlich auch so ein bisschen durch den Papa bedingt auf meinen Schirm geraten ist. Und es wäre einfach schade, wenn man jemanden diesen großen Traum, und das hat er ja auch gesagt, dass diese Formel 1-Sitz, den er jetzt hat, sein größter Traum war, und ihm den so schnell und vorzeitig nehmen würde, das wäre einfach hart. Und ich denke, er hat jetzt das erste Mal wirklich an einem Wochenende einiges zusammenbekommen, noch nicht alles. Es war, und das hat er ja gerade selber gesagt, immer so 75%, immer so auf dem Weg hin zu super. Und dann ist er ein bisschen zurückgefallen. Ich glaube, das ist aber auch die natürliche Lernkurve. Man darf nicht vergessen, er hat in den ersten Rennen nicht wirklich viel lernen können, weil sie immer in der Katastrophe für ihn irgendwo geendet haben und irgendwo wirklich gar nicht gut liefen. Und das wird ihm gut tun. Ich bin sehr gespannt, wie er jetzt auch in den nächsten Rennen auftreten wird. Wir müssen ehrlich sein, Saudi-Arabien ist jetzt keine Strecke, die für für Fehler, ja, die Fehler verzeiht. Also da muss er aufpassen, das Ding da wieder einzuplanken. Das könnte wieder alles für ihn schlecht machen, für seine mentale Sicht auf die Dinge, fürs Team natürlich, dass man da vielleicht doch dann ein bisschen eher sagt, Jack, hör zu, es könnte vorbei sein. Aber ich glaube, wenn er da auch ein gutes Wochenende fährt, eben zwischen den Leitschienen durch, auf der Strecke bleibt, dann traue ich ihm das zu, bis zum Sommer da auch noch gute Ergebnisse einzufahren und vielleicht auch darüber hinaus. Ich glaube, am Ende des Tages, wenn er Punkte holt, wenn er das macht, wofür Alpine ihn aktuell braucht, dann sollte er auch nicht zwingend im Sommer rausfliegen. Aber natürlich ist bei ihm, es schwingt immer mit, Franco Colapinto wird mit den Hufen scharen. Ich glaube, da brauchen wir uns nicht wirklich was vormachen. Und dann wird es auf seine Stärke ankommen, auf seine Qualitäten letztendlich, diesen Sitz so lange wie möglich zu behalten. Und ich hoffe, dass er zeitnah dann auch punktet und einfach mal vielleicht dann wirklich diesen Knoten platzen lässt. Weil ich glaube, das ist es vielleicht bei ihm aktuell. Auf ihn ist ja wie auf keinen anderen, glaube ich, vor seiner Formel-1-Karriere schon so viel Negatives eingeprasselt, eben weil man ihn schon, bevor er das erste Mal aufs Gaspedal gedrückt hat, aus diesem Cockpit schon wieder rausgeredet hat. Und wenn er da jetzt diesen Redemption-Drive fahren kann, da einmal dieser Knoten platzt, dann glaube ich, kann Jack wirklich zeigen, was er drauf hat und uns alle vielleicht mehr beeindrucken, als wir uns das vor der Saison eingeredet haben.
Jack is back.
Jack
is back, alright. Ja, wir machen jetzt eine kurze Pause, dann sind wir auch wieder back und dann gucken wir auf die Verlierer des Wochenendes von Bahrain. Da stehen so Namen wie Lando Norris, Red Bull, aber auch Aston Martin und Williams bereit zur Diskussion. Also bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, blicken zurück auf den großen Preis von Bahrain und müssen jetzt über den sprechen, der nach der Qualifikation schon extrem nachdenklich war und dessen Sorgenfalten nach dem Rennen noch größer geworden sind, nämlich Lando Norris. Ja, es tut mir leid für alle Lando Norris-Fans, dass wir jetzt schon wieder irgendwie darüber reden müssen, dass er zu den Verlierern gehört an diesem Wochenende. Aber es ist leider so, denn sein Polster in der Fahrer-WM wird immer geringer. Nur noch 3 Punkte hat er auf seinen Teamkollegen Oscar Piastri. Und dahinter ist Max Verstappen mit 8 Punkten und George Russell mit 14 Punkten auch nicht so weit weg. Ja, und das Ganze geht doch, Dennis, an diesem Wochenende wieder ein bisschen zu sehr auf seine Kappe.
Puh, ja, also das war, und ich gehe nochmal auf meinen Eingang zurück am Anfang der Sendung, nachdem ich in Australien genau das Gegenteil gesagt habe, dass das eben der Lando Norris zu sein scheint, den wir jetzt brauchen im WM-Kampf, war Bahrain wirklich ein großer Rückschritt. Also es ist jetzt nicht unbedingt das Ergebnis. Er ist Dritter geworden, hat sich nach einer schlechten Qualifikation noch nach vorne gefahren. Aber diese ganzen Umstände, angefangen ja, mit der Qualifikation, wo er eben das gar nicht zusammenbekommt. Und wir haben ja in unserem Starting Grid Discord mit einigen Leuten zusammen im Sprachchat gesessen, als die Qualifikation war. Und es war wirklich so, es machte sich so ein Schockmoment breit, als er über die Linie fuhr und einfach sein Name da stehen blieb, wo er war. Weil jetzt alle damit gerechnet haben, dass es da irgendwie dann um Platz 1 oder 2 geht nach der Runde. Und dem war nicht so. Es war wirklich komplett für die Tonne. Dann der Rennstart. Ja, dann auch ein Fehler. Ist jetzt immer die Frage, darf der passieren, darf er nicht passieren? Es sieht einfach maximal blöd aus. Fährt da erst in die Startbox, sucht dann wohl irgendwie den Rückwärtsgang dem Vernehmen nach, wuppt nach vorne. Ja gut, Max Verstappen meldet es sofort, aber ich glaube, das wäre in der heutigen technischen Zeit auch sofort aufgefallen. Also da sollte man jetzt auch nicht zu viel dran hängen. Hat dann eben die 5 Sekunden, die tun ihm jetzt auch nicht mal so weh. Das ist ja noch für ihn eigentlich relativ glimpflich gelaufen. Und da muss man ehrlich sein, im Endeffekt durch diese Position wirklich im Grid einen Vorteil gehabt, konnte gut durchstarten, war direkt Dritter und konnte dann eben diese 5 Sekunden relativ schnell rausfahren. Das heißt, die Überholmanöver während des Rennverlaufs hat er sich gespart. Also ob die Strafe jetzt am Ende wirklich Wirkung hatte, sei dahingestellt. Und dann stellt er sich auch im Duell mit George Russell nicht wirklich gut an. Wir reden, und wenn wir in die Vergangenheit von Bahrain schauen, ich erinnere da auch an die Duelle zwischen Verstappen und Leclerc und natürlich viele andere. Wenn du in Turn 1 zu aggressiv versuchst, da vorbeizukommen, dann wirst du meistens eben auf den nächsten DS-Zonen gerade, wirst du wieder überholt und dann hat sich das Thema erledigt. Und als es drauf ankommt, anstatt wirklich geduldig die gute Linie in Kurve 1 zu fahren und dann eben im DRS-Bereich danach nochmal anzugreifen, geht er da stumpf außen, fährt komplett am Kurvenscheitel vorbei und macht eben wieder diese Fehler. Und das war dann doch wieder der Lando Norris, der im letzten Jahr von Max Verstappen regelmäßig Ohrfeigen kassiert hat. Ja, und da ist dann die Frage, diese Lernkurve, die wir alle uns für ihn gewünscht haben, die wir auch alle irgendwo gesehen haben, ob die dann wirklich in diesen Momenten bei ihm aussetzt, weil nochmal, Platz 3, brauchen wir nicht drüber reden, sensationell gutes Ergebnis eigentlich in der Formel 1, aber wenn wir diese ganzen Punkte zusammennehmen, bleiben da eigentlich viele kleine Fehler, die du einfach nicht machen darfst, wenn du Weltmeister werden willst. So ehrlich müssen wir sein und ich glaube auch anhand seiner Reaktion bereits nach der Qualifikation hat man gemerkt, dass bei ihm im Kopf auch, glaube ich, die Zweifel wieder anfangen. Ich glaube, die sind gar nicht mal so klein und Oscar Piastri als Teamkollege, der momentan wirklich eine super Form hat, der wird ihnen auch noch einiges an Kopfschmerzen bereiten.
Dann hören wir doch mal rein, was Lando Norris nach dem Rennen am Sonntag zu sagen hatte am Mikrofon der Formel 1.
I mean, yeah, to finish so third, to get some more points on the board, to keep the championship and just my race alive was a good thing, but not happy about the result today. Today's not horrendous. I think the best I could have done is second, but you know, I just made my life too difficult with too many mistakes with the start, with the Hamilton thing. I'm surprised. I mean, everyone says I'm leading the championship. I don't know how at the minute. So I'm pretty surprised. So I just need to keep my head down and keep working hard because I'm not confident, I'm not comfortable, and I know what I can do, I know what I can achieve. I've not lost it. It's just things aren't clicking, and I need to somehow look into why they're not clicking, but it's not proving to be too easy.
So, das Zitat war jetzt ein bisschen länger. Ich habe das auch bewusst komplett gelassen, weil es, glaube ich, sehr, sehr viele wichtige Elemente beinhaltet. Erstmal natürlich die Art und Weise, wie er redet, der Tonfall, sehr bedröppelt, sehr nachdenklich. Aber auch das, was er sagt, ist besorgniserregend, meiner Meinung nach. Denn normalerweise müsste man davon ausgehen, dass es klickt mit ihm und dem Auto. Und normalerweise ist es auch so, dass McLaren das beste Auto hat. Irgendwas in Lando Norris lässt das eben gerade nicht klicken. Und einerseits sagt er da, I'm not confident, also ich bin nicht selbstbewusst. In der Pressekonferenz sagte er, doch, also ich bin schon selbstbewusst in dem, was ich kann. Ne? Und das sagt er zwar auch in diesem Interview, ne, dass er weiß, was er bieten kann mit dem Auto, aber es funktioniert gerade einfach nicht so gut. Hatte natürlich, wie du schon gesagt hast, einige Fehler auch im Rennen. Situation mit Lewis Hamilton wurde ja auch angesprochen, wo er Hamilton rausgedrückt hat, dann die Position zurückgeben musste auf Geheiß des Teams, damit man da eine Strafe aus dem Weg geht. Gleichzeitig kriegt Leclerc nichts dafür, für die gleiche Situation, gibt doch nicht die Position zurück. Also vielleicht war man da so ein bisschen sehr vorschnell, Norris da zurückzupfeifen wieder. Wer weiß, wie das dann gelaufen wäre. Aber Hetivari, sagt der Österreicher, ich glaube, Lando Norris ist gerade echt in so einer Position, die sehr undankbar ist für ihn, ne? Denn es geht ja nicht nur darum, dass du fährst wie ein Champion, sondern es geht auch tatsächlich darum, dass du redest wie ein Champion. Und auch wie er im Grunde genommen schon am Samstag das Ganze abgeschenkt hat, da war er natürlich super enttäuscht. Und das ist klar, aus der ersten Emotion heraus redest du manchmal anders, als du dann mit einer Nacht Schlaf oder ein bisschen längerer Zeit reflektierter darüber redest. Aber da hat er gesagt, ja, Oscar wird alle überrunden, da bin ich froh, wenn ich am Ende Zweiter werde. Er ist ja nicht mal Zweiter geworden, das kommt noch dazu. Ich glaube, es muss sich am Mindset von Lando Norris was nachhaltig ändern, weil das, was am Ende die WM vielleicht sogar entscheiden könnte, ist der Kopf. Und vielleicht ist Lando Norris einfach doch nicht der er sein muss, um dieses große Ziel zu erreichen, Formel 1 Weltmeister zu werden. Und zwar nicht am Lenkrad und nicht am Gaspedal, sondern im Kopf. Dass er vielleicht nicht bereit ist, Weltmeister zu sein, weil irgendwas einfach nicht klickt.
Ich glaube vor allem, dass er momentan ein sehr dankbarer Gegner für Oscar Piastri ist. Vielleicht, da würde ich auch mal gerne deine Meinung zu hören. Glaubst du, dass Oscar Piastri vielleicht auch einer der Gründe ist, warum es bei Lando Norris nicht klickt? Weil er eben merkt, dass da so ein eiskalter, stahlharter Typ auf der anderen Seite der Garage ist, dem er da eben vielleicht auch nicht nachstehen kann? Oder denkst du, selbst wenn der Teamkollege jetzt nicht so gut wäre, dass er ihn im Griff hätte, dass diese Fehler auch passieren würden?
Tja, das ist das Interessante, weil er hatte ja mit Carlos Sainz und mit Daniel Ricciardo schon zwei namhafte Teamkollegen, die er beide vom Hof gejagt hat. Das muss man ja auch festhalten. Und ich habe das auch immer gesagt, mit Piastri kommt der erste Teamkollege, der ihm Konkurrenz machen wird, weil da kommt einer, der verbindet beides. Schnelligkeit, Präzision, aber eben auch mentale Stärke. Und ich glaube schon, dass das einen riesen Eindruck auf Lando Norris macht, wenn er die andere Seite der Garage sieht oder bei Debriefs wahrscheinlich auch, mit welcher Emotionslosigkeit und Nüchternheit so ein Piastri diese ganzen Sachen sieht, wie er die Siege feiert, in Anführungsstrichen. Also es gibt diesen Podcast ja auch ein paar Tage später immer als Video, deswegen konntet ihr gerade sehen, wie ich die Gänsefüßchen gemacht habe. Tja, ich glaube, das ist so, dass Oscar Piastri als Teamkollege extrem undankbar ist für ihn jetzt gerade. Wenn er jetzt einen anderen hätte, wo es vielleicht ein bisschen einfacher für ihn wäre, einer, der vielleicht auch in seinem Karriereherbst in Anführungsstrichen ist ein Stück weit, aber eben nicht auf dem Level von Oscar Piastri. Und das muss man ja auch konstatieren, Piastri ist natürlich auch ein herausragender Fahrer, Norris auch, ja, und da treffen dann zwei aufeinander, wo es auf Nuancen ankommt. Und manchmal ist es halt eben so, dass eine Nuance, vielleicht in dem Fall einfach die Einstellung, gar nicht mal im Sinne von der Ernsthaftigkeit, weil das hat Norris ja mittlerweile. Also der macht ja wesentlich weniger Witze, der ist ja wesentlich weniger, sondern ist ja wirklich ernster geworden. Aber ja, das bringt dir alles nichts, wenn du dann in gewissen Situationen Aussätze hast oder wenn du Fehler machst oder wenn du halt dich auch schwach redest, weil ich glaube, das hat noch niemandem geholfen, sich schwach zu reden und aufzugeben oder nicht aufzugeben, sondern ja doch ein Stück weit schon aufzugeben. Also vielleicht hätte er am Samstag noch ein bisschen offensiver sein können und sagen können, ja, Mist, ja, ist halt das passiert, munter putzen, weitermachen, ich bin immer noch WM-Führender, ich weiß, was ich kann, ich drehe das Ding morgen. So, und ja, das hat er einfach nicht, aber ein Piastri hat das. Der geht da ein bisschen, ich sag mal, konsequenter an die Sache ran und ich glaube, dass das schon einen Eindruck hat auf Norris, ja.
Ja, was ich für mich auch so ein bisschen mal durchgespielt habe, jetzt wirklich, wenn man das mal einfach mal überträgt. Ich selber bin auch jemand, ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch und auch jemand, der gerne ja sehr, sehr gut mit seinen Kollegen im Umfeld dann immer auskommt und auch.
Merke ich nichts von.
Herr Scheuren. Ich glaube auch, dass das, wenn du so ein Typ bist, und ich würde fast jetzt Lando Norris mal ankreiden, dass er so ein Typ ist wie ich da, der harmoniebedürftig ist, der so diesen Freund braucht, mit dem du, wo du halt hinkommst und yeah, hi, na, alles klar und dieses Lustige, was ja auch cool ist, was ja menschlich auch absolut super ist, ne? Aber ich glaube auch, es kann dich zermürben, wenn du eben einen Teamkollegen hast, der dann so komplett anders ist, der diese Nähe nicht zulässt, die du auch vielleicht dann als Mensch und Lando Norris vielleicht als Mensch brauchst. Ich glaube, das kann auch wirklich was auslösen. Also das, ich glaube, Oscar Piastri, der macht schon mehr mit seiner Art und Weise, schafft er schon mehr Zweikampf und ich glaube mehr für sich schon in der Garage, was hinterher auch sich auf die Strecke überträgt, als man glauben mag, weil der wirkt wirklich so, als ob der Lando Norris so langsam, aber sicher echt komplett in den Griff kriegt und vielleicht dann auch wirklich zuweilen eben dadurch, dass er diese Unantastbarkeit hat, diese Unnahbarkeit und vielleicht Lando Norris das eigentlich braucht eben als Teamkollegen, dass er einen hat, mit dem er immer flachsen kann, immer scherzen kann.
Der nochmal in den Arm nimmt. Miri hat uns eine Frage gestellt auf Instagram, startinggrid_F1, folgt uns da gerne. Aus aktuellem Anlass. Es kommt ja immer wieder die Frage auf, ob McLaren sich klar zu einem Nummer-1-Fahrer committen sollte. Bisher haben sie das nicht getan und auch nicht beabsichtigt zu tun. Nach 4 Rennen sind die beiden ganz dicht beieinander. Ist die Entscheidung von McLaren also vorerst richtig gewesen oder würde der Zwischenstand mit klarer Stallorder anders aussehen? Tja, Miri, das ist eine gute Frage. ich war ja immer der Meinung, dass es noch zu früh ist, das zu tun, weil es ist jetzt auch immer noch zu früh, das zu tun. Ja, wir reden hier über das 4. Saisonrennen. Ich glaube, du kannst dir damit sogar noch Zeit lassen bis zur Sommerpause, meiner Meinung nach, um wirklich zu gucken, wo das halt hingeht. Ne? Weil, also wenn du ein Update bringst und das Update kackt ab, dann auf einmal stehst du dann komplett blank da und dann hast du eine Stallorder gemacht, die nicht funktioniert. Ja? Deswegen glaube ich, dass man die vorerst richtige Entscheidung getroffen hat, da jetzt keine Stallorder auszurufen. Gleichzeitig denke ich aber auch, hätte man das getan, hätte es ja jetzt an dem Wochenende gar nichts gebracht. Ja, du hättest ja nicht Norris vor Piastri schieben können. Aber wenn der Moment kommt, und ich glaube, das ist der Gegenpart zu deiner Frage, Miri, wenn der Gegenpart kommt und der Tag kommt, an dem man sich entscheiden muss, dann glaube ich, wird der Fahrer, für den man sich entscheidet, wirklich komplett durchmarschieren können. Und ob das dann Norris oder Piastri ist, das werden wir sehen, das werden wir alle sehen und da bin ich ultra gespannt drauf. Das könnte ein herausragendes Duell werden oder aber die beiden sind so nah beieinander den ganzen Saisonverlauf über, dass es das gar nicht geben kann, weil du kannst ja nicht einem sagen, du kannst nicht Weltmeister werden, wenn am Ende vielleicht sogar bis zum letzten Rennen so wenig Platz zwischen den beiden ist, dass das möglich ist. Also ja, für den Moment vollkommen richtig. Der Zwischenstand wäre vielleicht ein anderer, vielleicht aber auch nicht. Ich finde, das ist schwer zu beantworten. Aber ich glaube, perspektivisch, wenn es zu dem Moment kommt, wo sie sich für einen entscheiden müssen und sie tun es, glaube ich, dass dieser Fahrer tatsächlich Weltmeister wird.
Ja, vor allem, wir dürfen nicht vergessen, wir haben hier keinen Michael Schumacher und keinen Rubens Barrichello. Also die beiden nehmen sich, und das sieht man ja auch, die nehmen sich teilweise von Rennen zu Rennen, nehmen die sich die Siege, die Pole Positions, die Pace, um den Rennsieg zu fahren. Und ich würde da, Stand jetzt, auch so eine Hamilton-Rosberg-Konstellation, eben einen WM-Kampf bis zum Schluss gar nicht ausschließen. Und dann wäre es ja fatal, wenn man da irgendwie sich eingreift, indem man da so eine Stallorder ausspricht. Weil wenn McLaren das vom Auto her ins Ziel bringen kann, sprich mit den Updates eben nicht überholt wird, dann haben wir vielleicht zumindest dadurch einen sehr spannenden WM-Kampf. Vielleicht dreht sich das Ganze auch noch und durch die Updates kann so viel kommen. Wir haben noch so viele Fragezeichen nach 4 Rennen. Von daher wäre meine Meinung dazu definitiv keine Stallorder. Let them race, dieser alte Formel-1-Ausspruch, den ich ja so sehr liebe. aber lass die fahren. Die nehmen sich jedes Wochenende nehmen die sich selber die Butter vom Brot und das macht die WM spannend, das macht die Rennen spannend und das schreibt doch dann am Ende auch unsere Geschichten. Was haben wir denn, wenn die beiden wirklich um die WM fahren, wenn wir da vielleicht ein episches Duell am letzten Spieltag, im letzten Rennen haben zwischen den beiden, nehme ich sehr gerne und ich glaube, da wird auch so schnell keiner nachgeben. Also jetzt haben die ja beide Lunte gerochen und wenn sie es beide schaffen, also jeder für sich, eben sich immer in Schlagdistanz zu halten und nicht einer einbricht und der andere ihm enteilt, dann wirst du es ja sowieso nicht durchkriegen. Und dann werden wir vielleicht sogar einen WM-Kampf haben, der am Ende heißt Oscar Piastri versus Lando Norris.
Bin ich gespannt drauf. Miri, ich hoffe, wir haben deine Frage okay beantwortet. Es ist ein bisschen unbefriedigend, aber es ist halt auch noch sehr früh. Also warten wir noch ein paar Rennen ab. Vielleicht können wir dann auch eine größere Tendenz schon sehen, in welche Richtung es geht. Für Aston Martin geht die Richtung nach unten. Also man kann froh sein, dass es keinen Abstiegskampf in der Formel 1 gibt, um den Fußball nochmal zu bemühen. Denn man würde echt in die Richtung fallen. Und ja, ich wurde sehr belächelt für meine Bold Prediction, dass Aston Martin am Ende Letzter in der Konstrukteurswertung ist. Aber das soll mir mal jemand beweisen, dass das nicht passiert aktuell. Weil die anderen Teams fangen jetzt an zu punkten und Aston Martin rutscht immer weiter zurück in der Konstrukteurswertung. Und das könnte auf kurz oder lang echt zum Problem werden. Und Fernando Alonso hat am Mikrofon der Formel 1 am Wochenende jetzt nicht den Eindruck gemacht, dass sich das in nächster Zeit ändern wird. Hören wir mal rein.
It's true that we went for a very long first two stints and have a very short last stint and try to overtake some cars, and then the safety car more or less resets all the strategy and we all stop in the same time and we went for the ends with a hard tire. So yeah, tough race, tough weekend. You know, we've been uncompetitive since FP1 and we finished the weekend uncompetitive. So let's see in Jeddah if we can improve that.
Ja, tough race, um es nochmal zu wiederholen. Ich finde, also keiner redet das eher so schön wie Fernando Alonso. Uncompetitive, ich glaube, das ist das Stichwort eigentlich. Ne? Nicht wettbewerbsfähig, dieses Auto. Dieses Team aktuell wieder in einer Situation, das ist ein bisschen kurios ist. Dan Fellows flüchtet wieder vor Adrian Newey. Es ist ein bisschen ironisch, aber es haben ja einige auch damit gerechnet, dass das nicht funktionieren kann mit den beiden. Ja, und Alonso gibt sich eigentlich wie einer, der bald in Rente geht, ehrlicherweise. Ich habe nicht das Gefühl, dass Alonso gerade so vor, sag ich mal, Eigeninitiative strotzt, das Ganze besser zu machen. Gar nicht mal negativ. Der wirkt einfach, es ist ihm eigentlich egal. So ein bisschen habe ich wieder das Gefühl, jetzt könnte es dann eigentlich bald losgehen, dass er gegen das Team schießt und auch da die Erde anbrennt.
Ja, wird mal wieder Zeit. Ne? Also ich glaube, Fernando sieht sich schon ein bisschen in der Talsohle und denkt sich, boah, ne, so viel, hoffentlich viel tiefer kann es ja nicht mehr gehen, also was soll ich machen? Ja, aber es wirkt schon sehr konsterniert von ihm, der ja eigentlich wirklich, und das muss man ihm immer lassen, eigentlich immer versucht, das Positive rauszuziehen, selbst in nach Katastrophenrennen noch das beste Rennen seiner Karriere irgendwie sehen kann. Und das hat mir gerade so ein bisschen gefehlt in diesem Interviewsegment. Und das zeigt auch, dass Alonso aktuell gar nicht zufrieden ist. Jetzt habe ich in der letzten Woche, ich habe es tatsächlich schon vermutet, dass Aston Martin genau da landen könnte, weil ich habe sie immer sehr nah beobachtet, weil es ja auch immer so ein bisschen ein Kampf mit Alpinen so war auf der Strecke. Die haben nie wirklich, ja, und ich benutze mal einfach das Wort, was Alonso gerade im Negativen hatte, die haben nie wirklich confident gewirkt. Die haben nicht so gewirkt, als ob die aus eigener Kraft großartig was angreifen können, haben ein paar Punkte gemacht in Form von Lance Stroll, aber da hat immer irgendwas gefehlt und die waren nie wirklich da, um irgendwie andere Teams zu überholen. Die waren nie wirklich da, um mal einen guten Stint zu fahren, um mal was Herausragendes zu schaffen. Und das lässt, glaube ich, nicht nur Fernando Alonso, sondern auch viele Aston Martin-Fans jetzt mit großer Traurigkeit aktuell zurück. Und die Frage ist, inwieweit, wie sehr kann Adrian Newey generell überhaupt dem Team dann helfen? Da muss man einfach abwarten. Und wird da dann jetzt 25 überhaupt noch was ändern können? Oder, und das kristallisiert sich gerade so ein bisschen raus, kämpft man wirklich, so wie du es vorausgesagt hast, Kevin, mit Sauber um die sogenannte goldene Ananas in der Formel 1? Denn ich habe nicht wirklich viel Hoffnung zum jetzigen Stand, wenn ich die Entwicklung sehe, die eben die anderen Teams da machen. Haas, Alpine haben wir ja heute sehr prominent mit einem Daumen hoch gesetzt. Auch die Racing Bulls, die haben ihre Pace, auch wenn es an diesem Wochenende sicher nicht gut lief für sie. Und da ist dann die Frage, was bleibt für Aston Martin übrig? Und das ist nicht viel, das sind keine Punkte. Und dann kann eben so ein Chaos-Rennen mal, also ein Chaos-Punkt da vielleicht von Sauber dazu führen, dass Aston Martin wirklich Letzter wird. Und ja, man hat dann viel Entwicklungszeit für Adrian Newey, der sich sicher freuen wird, der da mit seinem Zeichenbrett dann da vielleicht ein Wunder bewirken kann. Aber man hat eben auch das Fragezeichen vor der Brust, dass man mit Honda jemanden hat, den man komplett neu integrieren muss. Es wird ein neuer Motor entwickelt. Also so strahlend sehe ich zumindest die nahe Zukunft bei Aston Martin nicht, auch wenn sicher vieles dafür spricht, dass das Team über die Langfristigkeit doch noch zum Erfolg kommen könnte. Aber ich glaube nicht mehr in der gesegneten langen Rennfahrerkarriere von Fernando Alonso.
In Bonn gab es mal den legendären Allemal-Malenmann. Wenn du in der Kneipe gesessen hast, dann kam mal einer rein, der Allemal-Malenmann, der für einen kleinen Obolus, also im Grunde genommen Karikaturen von einem gemalt hat, wo man aber nicht weiß, was das sein sollte. Ja. Aber eine Legende hier bei uns in Bonn und so ein bisschen wirkt das bei Aston Martin auch so. Newey kritzelt da ein Auto hin wahrscheinlich für 26 und keiner weiß, wie das aussieht und ob das auch Erfolg hat. Und nochmal zu Fernando Alonso zurückzukommen. Also ich glaube persönlich, sollte Max Verstappen wirklich zu Aston Martin gehen und die Chancen sehe ich tatsächlich, dass das passiert, dann wird Alonso der sein, der geht. Und so ein bisschen wirkt das auch so, dass da schon vielleicht Alonso sogar mehr weiß. Weil wenn er jetzt so diesen letzten Punch hätte, wenn er diesen letzten Drive hätte, sage ich jetzt mal, das dann auch umzureißen, Also so wie er redet, das ist nicht dieser Alonso, der dann auch giftig wurde irgendwann. Ne? Vielleicht kommt das halt noch, sondern es ist der Alonso, dem es egal ist. Und wenn es einem egal ist, dann ist wirklich die Kacke am Dampfen. Und so diesen Eindruck habe ich von Alonso aktuell. Stroll ist eh immer alles egal, aber Stroll wird halt das Team nicht verlassen, weil sein Papa ihn halt nicht vor die Tür setzt. Da kann sich Adrian Newey auf den Kopf stellen. Das wird einfach nicht passieren. So, und das weiß ich nicht, ob das so gut gehen kann, dann auch das ganze Jahr über mit Fernando Alonso. Und das wird dann noch ein großes Schauspiel geben, glaube ich. Oder aber es wird ihm so versüßt, dass es ihm komplett egal ist, weil er verdient sich wahrscheinlich genauso eine goldene Nase wie Max Verstappen. Also spannend auf jeden Fall. Fürs Wochenende, ja, kapitaler Fehlschuss für Aston Martin. Leider müssen wir auch Williams dazu zählen, zu den Verlierern an diesem Wochenende. Für Alex Albon war es Platz 12, Carlos Sainz ist ausgeschieden, nachdem er diesen Zusammenprall mit Yuki Tsunoda hatte und sich da den Seitenkasten aufgerissen hat. Deine Meinung würde mich mal interessieren. Wie hast du die Situation zwischen Sainz und Tsunoda gesehen? Für mich? Nee, sag du erstmal. Schuldfrage etc. pp.
Ja, ich würde, also ich habe schon so gesehen, dass Sainz da, ja, wie soll ich sagen, ich muss jetzt das richtige Wort finden, aber das nicht clever gemacht hat, sagen wir mal so. Also ich würde schon eher zu Richtung Sainz tendieren. Ich fand, generell wirkte er irgendwie von der Rolle nach einem gewissen Punkt im Rennen. Und das wirkte einfach trotzig. Das wirkte so, als ob er in dem Moment ja komplett die Fassung verloren hat in einem gewissen Teil des Rennens. Und dann lief es einfach nicht mehr. Also ich würde jetzt nicht mal sagen, das war eine blöde Aktion von Sainz. Ich würde sagen, das hat sich einfach komplett im Rennverlauf dann ergeben, dass er immer unkonzentrierter wurde, immer wilder wurde und dann am Ende ja mit einem Teil seiner Seitenverkleidung bezahlt hat. Wie ist da so deine Einschätzung?
Für mich geht das ganz klar auf Carlos Sainz. Wir haben das auch in der Notenredaktionskonferenz heute bei Formel1.de besprochen. Ich habe keine Ahnung, wie jemand das nicht so sehen kann. Also meine Meinung, ja, nicht eure. Könnt eure Meinung gerne in die Kommentare unter unsere Social Media Postings stellen. Würde mich auch sehr interessieren, was ihr denkt. Aber Sainz verpasst den Kurvenausgang und lenkt dann im Grunde genommen komplett in Tsunoda ein. Also es ist die richtige Linie, die Tsunoda nimmt, meiner Meinung nach. Sainz muss ihn im Grunde sehen, dass das ja auch funktionieren kann, haben wir bei Norris und Russell gesehen. Also da ist keiner in den anderen reingefahren. Und Sainz hat dieses Talent, solche Sachen zu machen und andere zum Schuldigen zu machen. Und das nervt mich an Carlos Sainz, wirklich kolossal. Carlos Sainz ist nicht in der Lage, eigene Fehler einzugestehen in den meisten Fällen. Und das ist etwas, das nervt mich an diesem Mann einfach so tierisch. Und für mich war das wieder so eine Situation. Er war eh komplett übermotiviert, da gebe ich dir komplett recht. Ich glaube, der wollte einfach auf einer Strecke, die er kennt, wo er dachte, okay, bei den Testfahrten habe ich gute Eindrücke gesammelt, irgendwie was reißen. Weil Albon dem ja auch davon fährt. Und ja, das kann einem Carlos Sainz so nicht passieren. Und das war für mich, 100% Sainz-Fehler. Interessant, dass es dafür keine Strafe gab, ehrlicherweise, sondern für dieses Forcing another driver off track gegen Kimi Antonelli, wo ich halt sage, okay, das war halt ein Verbremser, weil er in Kurve 10 mit 200 km/h rein wollte, dann gemerkt hat, oh Mist, das wird nichts, ja, und dann quasi angebremst kam. Ja, gut. Stewards an diesem Wochenende, kann man auch drüber diskutieren, ob das alles immer so stichhaltig war, was sie da gegeben haben an Strafen. Auch Liam Lawson kann da ein Lied von singen. Ja, also Sainz unter aller Kanone, war nach dem Rennen noch total gefrustet. Alex Albon auch, weil Alex Albon sagt, da wäre mehr drin gewesen, Punkte wären drin gewesen. Ich glaube, Williams war auch ein Verlierer, weil sie eine blöde Situation erwischt haben in der Qualifikation. Und da muss man sagen, ja, das war mehr als bitter. Da ging es nämlich nach Q1 darum, dass Nico Hülkenberg eigentlich noch eine gestrichene Runde hätte angerechnet bekommen müssen. Die wurde ihm auch gestrichen, aber als schon Q2 lief. Und das bedeutete natürlich, dass Nico Hülkenberg da aus der Wertung genommen wurde, zurückversetzt wurde. Aber der Leidtragende war Alex Albon, weil der eben knapp nicht in Q2 reingekommen ist. Ja, und das ist natürlich bitter, Dennis, ne? Die FIA hat das damit erklärt, dass Kurve 11 jetzt nicht der Hotspot für Track-Limit-Verstöße ist, dass man da kein Live-Tracking hatte, aber ja, wie bei allem rund um die Formel 1 an diesem Wochenende, was Timing-Page anging, was Regie anging, jetzt auch das, ich finde, es kann nicht sein, dass du sowas hast, weil da musst du jede Kurve einfach beobachten und da muss man sagen, war Williams ja ohne eigene Einwirkung auch ein Verlierer.
Ja, definitiv. Um auch nochmal ganz kurz auf Sainz zurückzukommen, ich hatte es ja auch vorhin gesagt, für mich, deswegen hatte ich jetzt mehr die Schuldfrage gar nicht so extrem, zumindest nicht mehr mir da so großartig Gedanken drüber gemacht, weil für mich halt Sainz generell in dieser Phase so übermotiviert wirkt. Und das war für mich eigentlich dann nur einer von mehreren Fehlern, die da immer hintereinander passiert sind. Der fuhr, glaube ich, auch gefühlt 3-4 Mal mit qualmenden Reifen in Kurve 1 rein. Und das hat sich dann eben so ergeben, diese Wildheit, die er am Ende hatte und diese Verzweiflung, die man schon fast so ein bisschen gespürt hat, das hat für mich alles einfach eingezahlt, dass Carlos Sainz auf jeden Fall ein großer Verlierer dieses Wochenende war. Und Alex Albon hatte natürlich das, wo wir nochmal zu Jack Doohan da zurückkommen, der hatte natürlich das Problem, der hang die ganze Zeit in diesem Train hinter Jack Doohan fest. Und ich glaube auch, da wäre eventuell mehr gegangen, aber Jack hat das eben viele Runden lang recht gut gemacht. Und dann kam ja auch noch Antonelli von hinten ran gestürmt und dann war für Albon der Ofen auch aus. In der Qualifikation bitter, die Geschichte mit Hülkenberg, auch so eine Sache. Ja, am ganzen Rennwochenende wirkte das einfach komisch. Ich weiß nicht, wir haben ja auch schon bei den Testfahrten in Bahrain so komische Sachen gehabt. Das war ja eigentlich jahrelang so eine Strecke, wo eigentlich alles glatt lief, wo nichts irgendwie passiert ist, worüber man großartig von außen zu reden hatte. Die Umstände der Strecke waren immer super. Und jetzt hast du eine Testfahrt, wo plötzlich Chaos und Wildheit herrscht. Ich war schon froh, als ich im Hintergrund wieder diese Busse gesehen habe, dass keiner sich da noch auf die Strecke verirrt hat. Ja, kurios. Es war sehr anstrengend, fand ich, das Rennen zu gucken. Es war sehr schwer zu verfolgen dann eben auch ohne Timing-Page und weil sich das dann auch am Ende immer nur noch beim Rundenstrich aktualisiert hat. Ich erinnere mich dran, dass Jack Doohan zum Beispiel, der hat einmal in ein, zwei Kurven wirklich drei Plätze auf einmal verloren und der stand da die ganze Zeit noch auf Platz 10 und ich habe da immer hin und her geguckt zwischen der Timing-Page und dem Bildschirm. Das war ganz kurios. Also es war ein tolles Rennen, muss ich sagen. Ich finde, das Rennen hat uns viel geboten, aber es war unangenehm zu schauen, einfach wenn diese ganzen technischen Sachen nicht funktionieren und auch wenn eben solche Sachen passieren, wie dass da Entscheidungen viel zu spät gefällt werden, das macht dann immer so ein bisschen auch den Spaß kaputt. Und bei Williams hat das dann sogar diesen Grundstein ins Wochenende schon so ein bisschen in den Sand getreten.
Und dann müssen wir noch über Red Bull sprechen. Und das ist komisch, weil wir bei Red Bull über mehrere Ebenen des Verlierens sprechen. Lassen wir aber erstmal Max Verstappen sprechen, der bei den Kollegen von Sky Deutschland am Mikrofon war.
Alles. Start, Pace, Pitstops, alles. Wir haben natürlich schon vom Reifverschleiß viele Probleme, Überhitzung immer. Und dann natürlich auf diese Strecke ist das natürlich ein Riesenproblem. Und dann die Pitstop, keine Ahnung, was da alles falsch gegangen ist. Das war natürlich auch eine Katastrophe.
Ja, Katastrophe. Also Verstappen hat alles gesagt, was schiefgelaufen ist, nämlich alles. Also dieses Rennwochenende für Red Bull, ich glaube das Positivste noch, dass Yuki Tsunoda nicht so weit weg war von Max Verstappen und man wieder beide in Q3 und beide in die Punkte gebracht hat, aber ja, es geht nur darum, Max Verstappen zum Weltmeister zu machen und davon war man an diesem Wochenende meilenweit entfernt. Ja, und die Aufzählung war schon beeindruckend. Ne? Das Auto war nicht schnell genug, das Auto hatte keine Balance, das Auto hatte keinen Grip, das Auto hatte keine Pace, das Auto hatte dann auch noch seine Probleme durch die Mechaniker in der Box. Erst war die Ampel fehlerhaft, dann war es der rechte Vorderreifen. Also da kam wirklich alles zusammen. Und das bei dem Team, was über Jahre eigentlich die besten Boxenstops in der Formel 1 hatte, wo immer alles glatt lief, kam jetzt alles zusammen. Und den Frust bei Max Verstappen hat man deutlich gehört.
Der springt einem quasi schon wirklich ins Gesicht. Also Max Verstappen absolut unzufrieden. Man hat es auch während der Boxenstops gemerkt. Eben dieses Problem mit der Ampel, das ja irgendwie gar nicht funktionierte. Die war ja dauerhaft nur am Blinken und hat nie grün angezeigt. Also absolute Katastrophe. Dann hängt der Reifen noch feste. Und ich glaube, der wäre am liebsten, hätte er den Helm abgeschmissen und hätte einfach nach Hause geflogen. Also das war absolut katastrophal. Er hat am Ende mit diesem Überholmanöver gegen Pierre Gasly mit Platz 6 noch Schadensbegrenzung betrieben, würde ich sagen. Auch Yuki Tsunoda mit Platz 9 hat da, und der hat auch so ein bisschen natürlich durch das Safety Car profitiert, eben, weil eben Jack Doohan schon so ein bisschen enteilt war und er ihn dadurch wieder einholen konnte, dass er da noch gepunktet hat. Alles in allem, es gibt zumindest auf Seiten Yuki Tsunoda natürlich dieses Positive, aber wenn wir eben davon reden, dass Red Bull nur ein Ziel hat, Max Verstappen zum Weltmeister zu machen, dann war es eine absolute Katastrophe. Und ich fand auch so ein bisschen sinnbildlich, wie der Mechaniker nach dem letzten Pitstop, ich glaube von Tsunoda, diese Ampel da runtergenommen hat, in der Hand gehalten hat und resigniert hat einfach. Und das kann nicht der Anspruch sein, nicht der Anspruch eines Max Verstappen, nicht der Anspruch von Red Bull Racing. Und es zeigt sich immer mehr, das, was wir ja auch schon im letzten Jahr so ein bisschen vermutet haben, Kevin, dieses Team steht so ein bisschen vor der Schwelle des Zusammenbrechens vielleicht. Und ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich habe wenig Hoffnung und für mich ist Red Bull auch einer der größten Kandidaten, wenn wir darüber reden, wer könnte 2026 einen absoluten Pechstart erwischen. Da sehe ich Red Bull Racing schon ganz, ganz weit vorne, ehrlicherweise.
Ja, die befinden sich schnurstracks im Downfall. Das kann man gar nicht anders nennen. Und die Sorgen werden größer. Die Sorgen nicht nur, die kurzfristigen Ziele zu verfehlen, nämlich Weltmeister zu werden mit Max Verstappen, sondern, wie Dr. Helmut Marko bei Sky Deutschland gesagt hat, den Verbleib von Max Verstappen bei Red Bull generell zu gewährleisten.
Die ist groß und wie schon gesagt, es muss in naher Zukunft müssen einfach Verbesserungen kommen, dass er wieder ein Auto hat, mit dem er gewinnen kann und dass halt nicht so Zufälligkeiten wie der Regen in Brasilien oder in Japan, wo halt die Strecke für ihn und er wieder eine Zauberrunde hingelegt hat. Also das, wir müssen eine Basis schaffen mit einem Auto, dass er um die WM kämpfen kann.
Ja, im Hintergrund lief Hot Stuff, aber Hot Stuff ist das Auto definitiv nicht und die Stimme von Dr. Helmut Marko war auch sehr belegt, nicht wegen einer Erkältung, sondern ich glaube auch wegen der Sorge. Die drückt auf ihn, die drückt auf das Team, dass man Max Verstappen dann nicht dieses Paket bieten kann, um nächstes Jahr zu sagen, ich fahre nochmal für Red Bull, gehe das Projekt mit ein, mit Red Bull Powertrains, mit Ford, mit all dem, was auch für ja, Anfangsschwierigkeiten sorgen könnte. Ne? Was man auch so hört, ist dieses Paket jetzt nicht das Beste, im Gegenteil. Und dann gab es dieses Krisenmeeting mit den beiden Technikchefs Paul Monaghan und Pierre Vacher, mit Christian Horner und Dr. Helmut Marko. Ich bin mir sicher, auch Oliver Minzlaff wird sich zugeschaltet haben. Der ist ja auch eigentlich ein Verfechter des klaren Wortes. Und ja, dieses Team ist absolut in Shambles, muss man eigentlich sagen. Und Max Verstappen ist das Zünglein an der Waage, denn eins muss man ja festhalten, man hat natürlich auch ein riesen Pokerspiel mit ihm jetzt gemacht die letzten Jahre. Man hat das Auto komplett auf ihn ausgerichtet und wir sehen, dass da eigentlich kein anderer in der Art und Weise mit klarkommt. Und du müsstest im Grunde genommen jetzt schon, wenn du weißt, der Mann wird gehen und was verschiedene Internetmedien ja auch berichten, das habe ich ja auch schon in Gesprächen mit Dr. Helmut Marko erfahren, der hat natürlich sehr strenge Performance-Klauseln, die er ziehen kann, um dann auch recht schnell den Stecker zu ziehen und zu sagen, ich verlasse das Team. Ja, dann musst du erstmal den Ersatz dafür finden. Wenn Russell dann zum Beispiel vom Markt ist, dann ist das schon mal ein Ersatz, der weniger in möglich wäre. Fernando Alonso wäre, glaube ich, einer, der auch mit der Art und Weise, wie das Auto fährt, klarkommen kann. Aber die Frage ist, will man sich diesen Klotz ans Bein binden, um das jetzt wirklich mal ganz, ganz böse zu sagen, weil das ist jetzt auch keine einfache Position, mit Fernando Alonso dann sowas nochmal aufzubauen. Aber er wäre dann vielleicht auch frei, da könnte man den Tausch machen. Ja, und danach wird es schon schwierig. Ne? Dennis, also Max Verstappen ist der wichtigste Player bei Red Bull, aber die Flügel sind aktuell gekappt.
Ja, vor allen Dingen haben wir eine Entwicklung, die mir auch anstelle von Red Bull sehr Bauchschmerzen machen würde. Und zwar, wenn wir mal zurückdenken, nachdem man mit Sebastian Vettel ja erfolgreiche Jahre hatte und dann eben so ein bisschen, und das war ja noch im Vergleich zu jetzt, wirkte das noch ein bisschen besser aufgestellt, dann so eine Phase hatte, wo man lange nicht wirklich gewinnen konnte, nicht um die WM kämpfen konnte. Da muss man im Nachhinein sagen, da lag es zum größten Teil am Renault-Motor, der einfach nicht funktioniert hat. Das Chassis hat damals schon immer gezeigt. Ich erinnere da immer an die Rennen in Mexiko, wo Red Bull, egal wie schlecht die Saison war, eigentlich immer Favorit war, weil die dieses Chassis hatten, was das am besten mit abkonnte. Und jetzt haben sie das Problem, sie haben immer noch diesen Honda-Motor, der sehr gut ist. Und dadurch ist klar, es liegt wirklich am Auto. Es liegt am Chassis, es liegt eben bei Red Bull. Nicht wie damals bei einem Partner, auf den man jetzt vielleicht ein bisschen mit dem Finger zeigen könnte. Das haben sie auch sehr lange damals gemacht mit Renault. Und die Problematik wird nicht besser dadurch, dass man eben jetzt den eigenen Motor entwickelt ab 26, noch einen unerfahrenen Formel-1-Motorenlieferanten, zumindest in der Neuzeit, dazu holt. Und eben auch das Chassis selber nicht wirklich in den Griff zu kriegen scheint. Also die Sorgenfalten bei Red Bull sind, glaube ich, zu Recht sehr, sehr groß. Und Max Verstappen zu verlieren, wäre dann glaube ich, schon ein harter Schlag. Auf der einen Seite würde es zumindest eine Chance bieten, bei dem Thema, wo du darüber jetzt auch gerade eben gesprochen hast, eben, dass man das Auto nicht mehr eben auf Max Verstappen zurechtbauen muss. Aber die Frage ist, wird man dann nochmal diese Sphären erreichen, indem man jetzt mit Max Verstappen vorgestoßen ist? Und da würde ich jetzt einfach mal hier mich frech hinstellen und sagen, die erreicht man ohne Max Verstappen erstmal nicht mehr. Dazu fehlt es drumherum anscheinend aktuell an zu viel. Es ist zu viel kaputt gegangen in diesem Team. Und dann müssen wir vielleicht irgendwann nächstes Jahr darüber reden, ob diese Christian Horner-Affäre dann der Anfang vom Ende wirklich war für das Team.
Ja, am Wochenende lief gar nichts zusammen bei keinem der beiden Red Bull-Teams, muss man sagen.
Ja.
Sowohl für Red Bull Racing, da hat es ja Max Verstappen immer noch auf Platz 6 geschafft und Yuki Tsunoda auf Platz 9. Aber auch bei den Racing Bulls, Isaac Hadjar konnte nicht an das starke Rennen in Japan anknüpfen. Und auch Liam Lawson, ja, habe ich ja gerade schon gesagt, die Strafen für ihn 15 Sekunden am Ende. Also ich glaube, Liam Lawson muss sich glücklich schätzen, wenn er bis Sommer überhaupt noch bei den Racing Bulls fahren darf. Da gibt es keine Entwicklung aktuell. Das ist schockierend, auch als jemand, der wirklich Liam Lawson positiv gegenübergestellt war. Fehlen mir langsam die Argumente, das noch schön zu reden. Ja, er braucht Zeit, aber die Zeit wird er nicht mehr lange haben, weil ich glaube, wenn Alpine Colapinto kein Cockpit bieten kann bis Sommer und sich die Berater dann vielleicht doch nochmal per Telefon an Dr. Helmut Marko wenden und sagen, hier, pass mal auf, gibt es da nicht eine Möglichkeit? Ich glaube, dann schlägt Red Bull da auch zu und dann würde Colapinto, glaube ich, ab Sommer dann bei den Racing Bulls fahren, weil Lindblad wird man nicht hochziehen. Pepe Marti ist, glaube ich, auch noch nicht bereit, Formel 1 zu fahren. Ich weiß gar nicht, ob er die Superlizenz überhaupt schon hat. Da würde Colapinto dann Sinn ergeben, ne? Je nachdem, was Alpine mit Jack Doohan vorhat. Aber beide Red Bull-Teams wirklich am Wochenende meiner Meinung nach auch, oder unserer Meinung nach auch, Verlierer. Das waren also die Gewinner und Verlierer des großen Preises von Bahrain. Ihr könnt uns gerne eure Gewinner und Verlierer unter unsere Socials schmeißen. Ja, da posten wir immer eifrig unsere Folgen auch. Also macht das gerne bei Facebook, Instagram, bei X und auch auf YouTube. Könnt ihr das gerne tun in die Kommentare und uns könnt ihr auch natürlich privat folgen, wenn ihr möchtet. Die Links dazu alle in den Shownotes. Freuen wir uns immer sehr drüber, wenn wir auch mit euch in Kontakt treten können und diskutieren können. Und wir machen jetzt nochmal eine kurze Pause und dann blicken wir voraus auf den Endpunkt des ersten Tripleheaders der Saison 2025, den großen Preis von Saudi-Arabien auf dem Jeddah Corniche Circuit und dann auf unsere Tippspiele und das F1 Fantasy-Spiel. Bleibt also dran. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Die Formel-1-Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing.
Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid im Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Der große Preis von Saudi-Arabien steht an am kommenden Wochenende. Ein Grand Prix, den ich nach wie vor sehr kritisch sehe. Ich glaube, da muss ich kein Hehl draus machen. Bin nicht der größte Fan von Saudi-Arabien. Ich bin nicht der größte Fan von der Art und Weise, wie dieses Land geführt wird. Ja, da werden jetzt leidige Leute draußen sagen, Scheuren, lass die Politik weg. Aber ich finde, du kannst das eine nicht vom anderen trennen. Es gibt so viele Hinrichtungen wie noch nie in Saudi-Arabien. Man fährt weiter munter Formel 1 dort. Es ist eine spektakuläre Strecke. Wir werden gleich nochmal über sie sprechen. Ich empfehle aber, wie immer, vor dem großen Preis von Saudi-Arabien, die kritische Auseinandersetzung mit Saudi-Arabien, die ich vor einigen Jahren aufgenommen habe, mit Sebastian Sohns und Ronny Blaschke. Und ja, ich glaube, da sind viele Informationen nach wie vor sehr, sehr aktuell. Deswegen empfehle ich immer wieder, auch gerne dort reinzuhören. Der Jeddah Corniche Circuit, aber Dennis, wenn wir das jetzt wirklich mal hart trennen und uns auf das Tagesgeschäft Formel 1 konzentrieren, 27 Kurven, hochspektakulär dieser Kurs, extrem schnell. Wir haben 11 Rechtskurven, 16 Linkskurven, 50 Runden werden gefahren. wirklich hohe Geschwindigkeiten. Die Mauern kommen schnell und heftig. Das mussten ja schon einige Fahrer in der Vergangenheit leidvoll bemerken. Wir haben viele Rookies im Feld. Siehst du es wie zum Beispiel unser User Falco in der Starting Grid Fans Telegram Gruppe, dass es viele Crashes geben wird und mindestens zwei von Rookies sein werden?
Ja, nein, also die Wahrscheinlichkeit besteht immer, darüber brauchen wir uns jetzt nicht unterhalten. Ich glaube aber, wir haben in den letzten Jahren auch gesehen, dass wenn man diese Strecke beherrscht und sich da wirklich konzentriert durchfuchst, ich erinnere da nur jetzt an Olli Berman im Ferrari, der da seine ersten Anläufe hatte, dann kannst du diese Strecke auch wirklich gut fahren und ich kenne sie jetzt nur vom Videospiel natürlich, aber sie hat auch ihren Flow, sie hat ihren Charme, sie ist ultra schnell und ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, Kevin, aber du musstest auch einmal zwischen unserem Social-Media-Mann Sascha und mir richten quasi, als wir dir unseren Zusammenstoß geschickt haben als Video. Also sie ist sehr eng, Crashes können immer passieren. Ich würde jetzt aber nicht unbedingt glauben, wenn ich auch so die Leistung der Rookies sehe, dass es zwingend die Rookies sein müssen. Ich glaube, alle können da in einem Moment, und wir haben es gesehen mit Esteban Ocon in Bahrain, du kommst einmal auf den Curb, du bist einmal da nicht richtig positioniert und dann geht dir das Auto ab. Aber ich glaube, dass die Rookies bis jetzt alle gezeigt haben, dass sie ein Auto schnell bewegen können, dass sie auch wirklich in den Autos was herbringen. Selbst Jack Doon jetzt in Bahrain, dem man das ja am ehesten noch abgesprochen hat. Und von daher bin ich da nicht der Meinung, dass es zwingend die Rookies sein werden. Ich glaube aber, so einen Crash werden wir leider Gottes wahrscheinlich haben. Dafür ist die Strecke einfach dann noch zu schnell, zu uneinsichtig. Das darf man ja auch nicht vergessen, wenn da vielleicht auch jemand langsam macht. Da kommt man um die Ecke geschossen, da verliert man dann auch schnell die Kontrolle. Von daher hat sie einerseits ihren Charme, andererseits ist sie brandgefährlich. Das darf man auch nicht vergessen. Aber wenn wir eben sagen, wenn wir das Racing nehmen, und da muss ich mich auch selber so ein bisschen mal korrigieren, weil ich am Anfang sehr über diese Strecke geschimpft habe und gesagt habe, dass das Quatsch ist, da wieder den 10. Straßenkurs zu machen. Und die haben es aber hingekriegt, dass dieser Kurs eine Besonderheit hat, eben dieses, es ist eigentlich ein Highspeed-Kurs, umgeben von Leitplanken. Und der bietet Show, der bietet gute Rennen. Diese Kurve 1, diese Schikane macht auch ein bisschen was her, gerade beim Start. Das gibt es schöne Überholmanöver. Also abgeklammert von dem politischen Drumherum in Saudi-Arabien, abgeklammert auch von der immer da mitschwebenden Gefahr. Das will ich alles hier gar nicht verhehlen. Aber ist es wirklich ein brandheißer Kurs, auch im positiven Sinne, das muss ich wirklich sagen.
Ja, absolut. Also es ist immer spektakulär. Wir haben auch schon tolle Rennen dort gesehen und tolle Momente auch. Max Verstappens Fabelrunde, die in der Qualifikation in der letzten Kurve endete in der Wand. Natürlich auch Hamilton gegen Verstappen. Mick Schumachers Abflug spektakulär. Romain Grosjean, der glaube ich auch mal dort abgeflogen ist. Ich weiß gar nicht, war es Grosjean? Ich glaube, Startunfall. Ihr könnt uns korrigieren, wenn es nicht Grosjean war. Ich weiß es gerade selber nicht.
Also ich habe jetzt gerade gar nichts vor Augen, aber ich glaube dir das.
Ja, du, ich weiß es auch nicht mehr. Also es gab mal irgendeinen Startunfall, wo einer in diesem Schlauch da in die Wand gekommen ist. Ich glaube, es war auch ein Haas, aber sicher bin ich mir nicht, ob es Grosjean war oder jemand anders.
Ah, ich weiß, welche Stelle du meinst zumindest. Okay.
Ja, oder Magnussen oder sowas. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Es ist ja auch egal. Ja, am Ende gab es diesen Unfall. Letztes Jahr, bekannt, dass Oliver Berman seinen ersten Einsatz für Ferrari dort hatte, das auf Anhieb sehr gut gemacht hat, nachdem Carlos Sainz ja wegen einer Blinddarmoperation ausgefallen war. Also hoffen wir, dass diesmal alle Fahrer auch antreten können und diesen spannenden Grand Prix angehen können. Wir haben eine Strecke, du hast es schon gesagt, eine Highspeed-Strecke umgeben von Mauern. Und die Frage ist jetzt, wer geht als Favorit dieses Wochenende da rein? Das ausbalancierteste Auto der Formel 1, der McLaren, oder vielleicht doch jemand anders, Dennis?
Ich glaube, und wahrscheinlich wird es mich wieder Lüge strafen, so wie immer, aber ich glaube, der McLaren bringt eben durch diese Balance genau das mit, was du da brauchst. Der McLaren ist schnell, der McLaren scheint sicher zu liegen. Das, was zum Beispiel der Red Bull aktuell gar nicht hat. Von daher würde ich mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, McLaren wird dort sehr, sehr gut performen. Und jetzt kommt's. Ich werde es jetzt einfach mal meine Bold Prediction reinwerfen. Und ich glaube, Lando Norris wird einen Crash haben.
Oh, das wäre natürlich bitter. Das wäre richtig bitter. Darf eigentlich nicht passieren. Aber hoffen wir mal. Ich sage, McLaren geht nicht als Favorit in das Wochenende.
Oh, jetzt kommt jetzt die scheurensche Theorie.
Die scheurensche Theorie. Wir hören jetzt den Fahrer, von dem ich glaube, dass er an diesem Wochenende als Favorit in das Rennen geht.
I think this is not the best track to extract the maximum out of this upgrade, and I'm sure that next week we shall be extracting a little bit more of performance from these upgrades and hopefully be fighting for further.
Tja, das sagt Charles Leclerc am Mikrofon der Formel 1 nach dem großen Preis von Bahrain. Ferrari hat einen Unterboden mitgebracht und auch am Auto generell ein bisschen was verändert. Die Performance war schon gut in Bahrain, aber es hat noch nicht ganz zusammengepasst. Aber ich glaube, und bekanntermaßen ist Ferrari in Saudi-Arabien ganz gut dabei. Und Charles Leclerc ist der King of Street Circuits in der Formel 1. Das könnte extrem gut passen. Und ich habe Ferrari wirklich auf dem Zettel, dass der Knoten platzt an diesem Wochenende und beide in der Lage sein werden, mit dem Auto, was sie haben, eine gute Performance zu zeigen. Dass Lewis Hamilton noch ein Stück näher ranrücken kann, aber vor allem Charles Leclerc, der in Topform ist, der beeindruckende Leistungen zeigt mit dem Ferrari, auch am Wochenende wieder, ist ja nur knapp nicht aufs Podium gekommen. Aber es ist soweit. Ich glaube, in Saudi-Arabien geht Ferrari als Favorit rein und McLaren wird die zweite Kraft sein. Forza Ferrari.
Okay, also ich mir persönlich fehlt da noch so ein bisschen die Hoffnung, weil ich Ferrari eben noch nicht da sehe, wo sie sein sollen und sie auch ja immer noch zumindest hinter George Russell hängen, aber die Punkte, die du sagst, okay, klar, die machen Sinn. Ich habe mir jetzt gerade auch mal das Rennergebnis letztes Jahr angeguckt. Da gab es tatsächlich noch einen Red Bull-Doppelsieg, auch ja, gefühlt schon ewig her. Und Charles Leclerc direkt dahinter. Also ich würde deine These zumindest nicht ins Reich der Fabeln verweisen, Kevin.
Nein, das sollst du auch nicht. Denn ich sage nicht immer dumme Sachen. Nur manchmal. Nee, dahinter ist es aber ganz interessant, weil ich glaube, dass auf jeden Fall es schwierig wird für Mercedes, die Performance so zu halten wie in Bahrain, weil ich glaube, dass die Strecke zu schnell ist für Mercedes an diesem Wochenende, dass der Mercedes sich auch leichter tut, wenn du härtere Bremszonen hast, wenn es nicht ganz so oft den hohen Speed ankommt. Da könnte ich mir vorstellen, im Zweikampf gegen Red Bull vielleicht sogar Max Verstappen mit der besseren Position, weil Verstappen diesen Kurs auch gern hat. Das hat viele Herausforderungen für ihn auch, da das Limit zu erarbeiten. Und die große Überraschung, glaube ich, an diesem Wochenende, und da nehme ich das nächste Ferrari-Team mit rein, nein, es wird nicht sauber sein, Haas. Haas ist für mich nach der Leistung in Bahrain und dem in der Form, in der sich Esteban Ocon und Oliver Baumann befinden, Kandidat auf Best of the Rest, Freunde.
Ich gucke gerade noch mal so durch, aber also bei Ferrari, wie gesagt, da sehe ich es anders, aber da bei Haas würde ich dir nicht widersprechen. Also Haas sind ja eigentlich auch Geschwindigkeitsmonster schon immer gewesen. Also das konnten sie ja wirklich immer. Und Alpine nehme ich an diesem Wochenende persönlich selber so ein bisschen aus der Verlosung raus. Ich glaube, die werden auch in Saudi-Arabien nicht gut funktionieren. Williams, das ist auch wieder die Frage. Also Sainz wirkt für mich momentan wirklich teils
also Albon, von der Rolle. Albon kann ich mir vorstellen.
Ja, ich glaube Albon und die beiden Haas, das würde ich tatsächlich auch so sehen. Also ich glaube, die werden das unter sich ausmachen. Sainz wird ein bisschen dahinter sein. Die Racing Bulls werden vielleicht mit Alpine so ein bisschen auf einer Geschwindigkeit sein. Ja, und Aston Martin, ja, glaube ich tatsächlich, die werden auch wieder hinten her dümpeln. Also da sehe ich jetzt auch nicht wirklich, was da kommt. Ich glaube, ein großes Fragezeichen, du hast es gerade angesprochen, Max Verstappen, wie sehr kann der Red Bull und wie sehr kann er in diesem Red Bull noch eben dieses Risiko gehen, dieses Limit gehen? Und dahinter, ja, wird es dann spannend. Aber also die Haas-These gehe ich voll mit, steige ich voll mit ein.
Der Zeitplan für den großen Preis von Saudi-Arabien. Es wird schnell, es wird heiß und das könnte auch dafür sorgen, dass die FIA vorgibt, dass alle Fahrer diese Kühlwesten benutzen müssen für dieses Rennwochenende, was ja nur George Russell gemacht hat in Bahrain. Also auch das könnte nochmal ein Performance-Faktor werden für den ein oder anderen Fahrer. Das erste freie Training am Freitag um 15.30 Uhr deutscher Zeit, das zweite um 19 Uhr. Das Ganze nochmal am Samstag mit dem dritten freien Training um 3:30 und den Qualifying um 7 und das Rennen am Sonntag ebenfalls um 19 Uhr. Saudi-Arabien, das tippen wir gleich. Erstmal blicken wir zurück auf unsere Tippspiele und zwar erstmal wieder mit unserem Dennis fangen wir an. 2,5 Punkte pro Person, also schiedlich-friedlich trennen wir uns in Bahrain. 5,5 zu 4,5 jetzt in der Gesamtwertung hier im Podcast. Im Kicktipp-Spiel habe ich mal geguckt, was wir gerissen haben. Da war ich mit 69 Punkten besser als du mit 43.
Oh, aber geringfügig.
Ich bin auf Platz 40 in Gruppe 1 und du auf Platz 89. Du hast ordentlich verloren, Dennis.
Ja. Ich habe das Aston Martin-Syndrom aktuell.
Oh Gott. Wir gratulieren aber zu den Tagessiegen aus Gruppe 1 Daddy Vowels mit 96 Punkten, aus Gruppe 2 WHV 22777 und Saitan mit 100 Punkten und Pauline in Gruppe 3 mit 94 Punkten. In der Gesamtwertung führt Home Creek 1 aus Gruppe 2 mit 295 Punkten, gefolgt von Ian Sänger aus Gruppe 1 mit 286 Punkten und Pierre Bremsli aus Gruppe 1 mit 280 Punkten. Nochmal schöne Grüße und nochmal vielen Dank für die ganz, ganz liebe Nachricht, die wir bekommen haben. Freuen uns sehr, dass ihr den Podcast so gerne und eifrig hört. Und natürlich auch stellvertretend an alle da draußen, die so regelmäßig Starting Grid hören. Vielen lieben Dank. Das ist nicht selbstverständlich. F1 Fantasy, da gratulieren wir Nils mit seinem Team Nils F1 mit 328 Punkten zum Tagessieg in Bahrain. In der Gesamtwertung führt jetzt Rennfahrer Biberle vom Flossen-Bacolo mit 892 Punkten vor Mission Pushnow von Felix mit 873 Punkten und Pandolfo Racing Team von Gianluca mit 863 Punkten. Also vergesst nicht zu tippen bei Kicktipp und bei F1 Fantasy euer Team aufzustellen für das Wochenende. Und Dennis, wir tippen immer die ersten drei, die Pole Position, Platz 10 und wer wird letzter? Ich fange diesmal einfach mal an, du warst beim letzten Mal, deswegen hast du noch ein bisschen Bedenkzeit. Ich sage, Charles Leclerc holt die Pole Position und den Sieg, also Start-Ziel-Sieg für Charles Leclerc vor Oscar Piastri und Lewis Hamilton. Zehnter wird Yuki Tsunoda und letzter wird Lance Stroll.
Okay, ich tippe, dass Oscar Piastri das Rennen gewinnt und die Pole Position holt vor Charles Leclerc und Lando Norris. Zehnter wird Esteban Ocon und letzter wird Gabriel Bortoleto.
Das ist notiert und wir werden das Ganze natürlich nächste Woche Montag hier für euch analysieren. Übrigens der Hinweis an alle, wenn ihr euch gewundert habt, warum kam der Podcast denn heute nicht am Morgen? Bei den nächsten Rennen wird es halt so sein, dass es gar nicht anders möglich ist, dass wir den Podcast im Laufe des Montags aufnehmen. Also mal wird er vielleicht am frühen Nachmittag erscheinen, mal wird er erst am frühen Abend erscheinen, manchmal auch sogar erst am späteren Abend, aber er wird immer am Montag kommen. Das können wir euch garantieren. Es ist aber einfach vom ganzen Zeitplan mit Livestreams auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de, der Arbeit, die Dennis auch noch hat nebenbei, nicht möglich, dass wir das dann alles so hinbekommen, dass immer montags morgens um 6 Uhr die Ausgabe da ist, zumindest nach den Rennen. Also in den normalen Rennvorschauen, wenn wir jetzt kein Rennen dazwischen haben, da können wir es dann wahrscheinlich gewährleisten, dass die Ausgabe früh kommt, aber nach den Rennen rechnet eher immer ein bisschen später mit der Ausgabe. Aber ich hoffe, das stört euch nicht. Wenn doch, dann könnt ihr das natürlich auch gerne kommentieren. Ja? Vielleicht in der Rezension packen bei Apple Podcasts oder in der Bewertung bei Spotify. Schreibt uns gerne Kommentare. Und Dennis, ich muss noch einen Schluck trinken.
Ja, nur zu. You know.
Ja. Wer weiß, ob ich nicht doch Alkohol reingemischt habe jetzt. das war Starting Grid für diese Woche. Wir wünschen euch viel Spaß beim großen Preis von Saudi-Arabien und hören uns dann nächste Woche wieder. Dennis, dir vielen Dank für eine interessante Diskussion und ich bin gespannt, worüber wir nächste Woche hier sprechen werden.
Ja, danke zurück. Ich bin vor allem gespannt, Kevin, wenn du diesen Ferrari-Tipp triffst, dann werde ich mich in der nächsten Woche, werde ich dich gebührend feiern, auf jeden Fall. Und ich wünsche dir und allen anderen zu Hause eine wunderschöne Woche.
Das wünsche ich euch auch. Gehabt euch wohl, passt aufeinander auf, bleibt gesund und keep racing.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.